Jerusha, du warst ein Jahr in Südkorea in der Studentenmission oder mit der Studentenmission? In der Studentenmission.
In der Studentenmission. Genau.
Was war so der größte Kulturschock, den du da erlebt hast?
Der größte Kulturschock war die Direktheit oder Indirektheit. Also wir Deutschen sind extrem direkt und die Südkoreaner sind extrem indirekt. Und ja, damit klarzukommen, das war schon herausfordernd. Man fühlt sich oft so ein bisschen wie der Idiot im Raum, weil alle wissen, was gemeint ist und nur du stehst noch auf der Leitung. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch daran.
Nie wieder sprachlos, wenn es um deinen Glauben geht. Klingt gut, oder? Heute bekommst du konkrete Taktiken, die du im Alltag anwenden kannst. Ganz natürlich und respektvoll über Jesus reden. Wie geht das? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei ist heute Jerusha Präbst. Jerusha, schön, dass du mit dabei bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Bei Machbar bekommst du Tipps, um deinen nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Und heute erfährst du, wie die Columbo-Taktik dir hilft, mit cleveren Fragen ins Gespräch zu kommen, wie du im Gespräch über Jesus Christus ja ganz natürlich auch anfangen kannst, ohne dass es irgendwie künstlich oder aufgesetzt wirkt und wie du eine Leidenschaft für Evangelisation auch entwickeln kannst. Auch wenn du vielleicht eher so ein Typ bist, der ja mehr introvertiert ist oder denkst, ja, ich bin eh kein Evangelist. Jerusha ist Texterin hier bei uns in der Stiftung, aber ihr müsst wissen, sie liebt Apologetik, Kraftsport und vor allen Dingen eins, mit Menschen über Jesus zu reden. Und egal, ob auf der Straße oder im Fitnessstudio oder in Südkorea, wo du warst, wo sie ein Jahr unterwegs war, Jerusha hat schon immer viel irgendwie mit Andersgläubigen zu tun gehabt, andersgläubige Freunde gehabt und immer noch hat sie die. Und für sie ist es was ganz Natürliches, über ihren Glauben zu reden. Und genau deshalb ist sie heute hier, um uns zu zeigen, wie wir das auch lernen können. Und übrigens an euch, die ihr gerade zuhört, vergesst nicht, uns zu abonnieren und bei YouTube einmal die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr Ideen habt bezüglich der Alltagsmission, schreibt es gerne. Oder wenn ihr auch gerne irgendwie ein Insiderwissen haben wollt oder einen besonderen Gast hier im Podcast sehen wollt, könnt ihr gerne alles schreiben an machbar@heukelbach.org. Wir versuchen zu antworten und euren Wünschen nachzukommen. Jerusha, du liebst Apologetik und für dich ist es irgendwie ganz normal, in deinem Alltag über den Glauben zu reden, begründet auch zu reden und auch mal kritische Fragen zu stellen. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, wow, das ist genau mein Ding.
Ja, also ich bin christlich aufgewachsen und habe auch immer an Jesus geglaubt. Aber so in den Teenagerjahren ist meine Beziehung zu Jesus total abgeflacht. Ich habe nicht mehr Bibel gelesen und so. Mhm. Und dann kam ich irgendwann an einen Punkt, wo ich festgestellt habe, ich kann nicht mehr glauben, weil ich Gott nicht fühlen kann. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht hören. Und da war es die Apologetik, die mich zurückgebracht hat. Also gerade die Frage nach der Auferstehung, hat Jesus wirklich gelebt? Ist er wirklich gestorben? Wurde er danach gesehen? Mhm. Und es hat mich so im Glauben verankert, dass ich festgestellt habe, okay, weil es ein historisches Event ist, kann ich glauben. Und das möchte ich Leuten gerne sagen. Wie gesagt, ich war immer viel mit Leuten im Gespräch. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt noch mehr Leute, die so denken wie ich. Mhm. Und genauso hat sich dann ergeben, dass ich viel darüber auch rede.
Wenn du das so sagst, ich kann es voll nachvollziehen, aber widerspricht sich das denn nicht? Also wenn du sagst, jetzt kann ich glauben oder da kann ich glauben und eigentlich sind es logische Argumente, die du vorbringst. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ich meine, wenn man jetzt nur sagt, okay, die Bibel ist wahr, weil es die Bibel sagt, dass sie wahr ist, der Koran sagt auch von sich selber, dass er wahr ist. Und die Buddhisten würden auch sagen, okay, das, was wir glauben, ist wahr. Das heißt, man muss ja überlegen, warum glaube ich das, was ich glaube? Und da ist der christliche Glaube eben ganz entscheidend anders, weil du ein historisches Event hast, wo du sagst, es gibt Fakten, die dafür sprechen oder Fakten, die dagegen sprechen. Und wenn man sich die ganzen Manuskripte und so anschaut, ist die Bibel unvergleichbar gut belegt. Und von dem her, dann kann ich sagen, okay, wenn die Auferstehung, die im Neuen Testament beschrieben wird, wenn die wahr ist, dann kann ich auch alles andere glauben, was im Neuen Testament steht oder überhaupt in der Bibel. Und wenn dann Gott sagt, okay, ich bin für dich gestorben, ich liebe dich, du bist Sünder, dann kann ich auch das glauben. Und von dem her ist da für mich ein sehr, sehr enger Zusammenhang, dass man nicht nur, aber unter anderem aufgrund dieser historischen Fakten glauben kann und das dann meinem Glauben eben Festigkeit gibt. Weil wenn ich jetzt wieder irgendwie kritische Phasen habe, wo ich sage, boah, bilde ich mir das doch ein, gibt's Gott wirklich, was ist aber mit dem ganzen Leid oder sowas, dann kann ich zurückgehen und sagen, nein, du weißt, dass Ostern wahr ist und wenn das wahr ist, dann kannst du auch alles andere glauben, was Gott sagt und ihm vertrauen, selbst wenn er keine Antworten gibt und so.
Also so in dem Sinne, ich weiß, was ich glaube und eine Art begründeter Glauben, nicht einfach, okay, das kann ich gut nachvollziehen. Jerusha, du bist eine echte Leseratte.
Ja.
Also ihr müsst es wissen, einfach bei Jerusha an dem Schreibtisch, da stapeln sich immer die Bücher. Und ich zu Hause, ich war mal bei dir zu Hause, da hast du auch viele Bücher, du liest sehr gerne. Ein Buch, das dich in letzter Zeit besonders begeistert hat, hast du auch mitgebracht. Magst du kurz was dazu sagen?
Genau, das ist Tactics von Greg Kugel. Und in dem Buch geht es darum, Gesprächstaktiken zu entwickeln für Glaubensgespräche. Taktiken nicht in dem Sinne, wie manipuliere ich mein Gegenüber, sondern wie kann ich gute Glaubensgespräche führen, die zielgerichtet sind und die eine gute Gesprächsatmosphäre irgendwie hervorbringen. Und das hat mich begeistert, eben weil ich so viel mit Leuten rede. Und vieles davon wende ich schon an, anderes will ich noch mehr anwenden, aber es hilft einfach viel fokussierter zu sein im Gespräch und sich nicht in irgendwelche sinnlosen Diskussionen zu verrennen.
Ja, sehr gut. Gibt's nur auf Englisch?
Gibt's leider bisher nur auf Englisch. Falls ein Verlag das verlegen will, ich übersetze es euch gerne. Ich hoffe sehr, dass es noch auf Deutsch rauskommt, aber bisher gibt es nur auf Englisch, ja.
Okay, du bist begeistert.
Ja.
Sehr gut. In dem Buch geht's auch unter anderem um eine Columbo-Taktik, benannt nach dem Kultdetektiv Columbo. Was hat ein Detektiv mit Glaubensgesprächen zu tun? Also das musst du uns ein bisschen erklären.
Ja, ich bin nicht aus der Generation, die Columbo selber noch kennt. Ich kenne es tatsächlich nur von Greg Kugel. Aber Columbo ist wohl ein Detektiv aus einer TV-Serie. Und der ermittelt so ganz vor sich hin, wirkt immer so ein bisschen wie ein Tollpatsch, wie nicht ganz der Hellste. Und steht dann aber da so, ja, eine Frage hätte ich da noch. Und bekommt so dann halt durch unscheinbare Fragen irgendwie Informationen oder überführt dann den Täter dadurch. Und genau diese Taktik ist eben danach benannt, weil es darum geht, Fragen zu stellen. Es gibt verschiedene Fragen, die man stellen kann, die verschiedene Ergebnisse hervorbringen. Und ja.
Was macht für dich irgendwie den Unterschied? Warum ist Fragen stellen oft wirksamer, als jetzt selber zu argumentieren?
Weil wir gerne über uns selber reden. Also allgemein als Menschen. Ich glaube, jeder von uns, wir lieben es, wenn uns jemand zuhört. Mhm. Und jeder von uns steht gerne so ein bisschen im Mittelpunkt und sagt gerne seine eigene Meinung und so. Und Fragen können uns leichter auf Fehler in unserer Denkweise hinweisen, die auf eine Art und Weise, die nicht so bevormundend oder herablassend ist. Wenn ich jetzt sage, ja, da und da liegst du falsch, dann kann es verletzend sein. Du kannst irgendwie sehr defensiv werden, vielleicht wirst du aggressiv. Und wenn ich dir aber Fragen stelle, wo du merkst, boah, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich bisher gedacht habe, da muss es eine andere Antwort drauf geben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du höher, dass du offener wirst für weitere Fragen oder Gespräche oder dass du dich selber nochmal mit dem Thema intensiver beschäftigst, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher.
Als wenn ich meine Behauptung loswerde und den anderen damit konfrontiere mit Aussagen und der eigentlich ja, mehr konfrontiert wird oder auch abgebügelt wirkt schnell. Okay. Ein anderes Konzept in dem Buch sind die sogenannten Suicide Tactics. Ja, also Suizidtaktiken. Also das musst du auch mal erklären. Ja. Was heißt das? Also es sind, glaube ich, Argumente, mit denen man sich quasi widerlegt, oder?
Genau, im Prinzip Argumente, die sich schon selber widerlegen. Also bei den und es hängt mit der Columbo-Taktik zusammen. Deswegen würde ich da kurz was dazu sagen. Columbo-Taktik, es geht darum, dass du Fragen stellst, einmal entweder um Informationen zu bekommen. Mhm. Also zum Beispiel du sagst, ja, Jerusha, ich glaube auch an Gott. Dann könnte ich fragen, was meinst du mit, ich glaube auch an Gott? Was hat das für eine Rolle für dein Leben? Oder was meinst du mit, ich glaube auch an Gott? Wer ist Gott denn für dich? Und auf der anderen Seite ist es gut, um zu sagen, warum glaubst du das denn? Also wie kommst du zu dieser Annahme, dass du das belegen musst und ich jetzt nicht irgendwie widerlegen muss? Mhm. Und eben, um meinen eigenen Standpunkt zu verdeutlichen, wäre dann das Dritte, dass ich eben sage, okay, hast du schon mal über diese oder jene Möglichkeit nachgedacht? Und auf der anderen Seite hast du dann Argumente, die so eine Frage eigentlich gar nicht brauchen, weil die Argumente selber schon Suizid begehen im Prinzip. Zum Beispiel ganz viele Leute sagen so, ja, es gibt ja überhaupt keine absolute Wahrheit, es ist alles relativ mit der Moral und so. Und wenn jetzt aber jemand dasteht und sagt, ja, es gibt keine absolute Wahrheit, musst du eigentlich nicht lang rumdiskutieren, ob es das jetzt gibt oder nicht, sondern du kannst ihn einfach fragen, ist das die absolute Wahrheit? Weil wenn du mir sagst, es gibt keine absolute Wahrheit, ist genau das auch ein absoluter Wahrheitsanspruch. Und auf der anderen Seite gibt es auch so Suizidargumente, die zwar in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis nicht. Also ich kann zwar in meinem Tagebuch aufschreiben, man sollte Menschen nicht für ihre anderen Ansichten verurteilen, aber wenn du jetzt halt sagst, okay, dies oder jenes ist eine Sünde, deswegen sollten Menschen nicht so leben, und ich sagte dann, ja, du sollst Menschen aber nicht für ihre Ansicht verurteilen, verurteile ich dich da mit deiner Ansicht. Mhm. Und das sind so Sachen, wo man gar nicht lang rumdiskutieren muss, weil da einfach viel Kraft und Zeit verloren geht und man sich eher in irgendwas verrennt. Und dann ist es viel besser, darauf aufmerksam zu machen, dass man sagt, schon mal, an sich ist da schon ein Logikproblem da. Mhm. Und vielen Leuten ist das, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Also gerade bei diesem Argument wie, ja, es gibt keine absolute Wahrheit, weil es klingt total gut. Aber wenn man mal mehr drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein total inhaltsleerer Slogan.
Das stimmt, ja, ja. Aber kommt dir das oft vor oder wird das oft verwendet, dass du quasi dir diese Taktik anwenden kannst? Also werden oft solche Argumente gebracht, wo man eigentlich schon direkt mit widerlegen kann?
Es kommt immer aufs Gespräch drauf an. Also in meinen persönlichen Beziehungen weniger. Da habe ich oft persönlichere Gespräche über den Glauben, was mir eine Bedeutung hat, warum ich glaube oder so. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mit Leuten rede, da eher. Es hapert auch noch ein bisschen bei mir bei der Anwendung. Also ich meine, gerade so das Fragen stellen, die verschiedenen Arten, das ist bei mir schon viel mehr drinnen. Ansonsten ist es viel einfach Übungssache, dass man sagt, okay, wo kann ich mir jetzt eigentlich eine Antwort sparen oder wo müsste der andere was beweisen oder nicht, weil wir natürlich schnell dabei sind, gerade wenn man auch Apologetik liebt, wir wollen den Glauben verteidigen, wir wollen Jesus verteidigen, wir wollen uns selber erklären. Und deswegen, aber gerade sowas wie absolute Wahrheit und sowas kommt schon sehr oft in Gesprächen, gerade bei jüngeren Leuten.
Kannst du dich da an eine Begebenheit erinnern auf der Straße, wo genau dieses Argument kam?
An eine einzelne jetzt eigentlich nicht, weil ich mit sehr vielen Leuten auf der Straße geredet habe.
Aber du hast es öfters und was ist dann so die Reaktion immer, wenn du das quasi so widerlegst, dass du sagst, ja, dann damit erhebst du ja auch eine absolute Wahrheit, wenn du so eine Aussage machst?
Es kommt sehr auf die Person drauf an. Also manche, wenn die Person grundsätzlich offen ist und wirklich Interesse hat an dem Thema, dann kommt sowas wie, das ist ein guter Gedanke oder so habe ich das noch gar nicht gesehen oder so. Viele ignorieren es auch erstmal, weil halt auch eine gewisse Zurückhaltung da ist, jetzt zu sagen, okay, ich lag irgendwie falsch oder so, sondern man lenkt dann eher auf ein anderes Thema.
Das ist, glaube ich, aber eine grundsätzliche Zurückhaltung.
Das ist, glaube ich, so was Allgemeines. Man gibt nicht so gerne zu, dass man Unrecht hat oder so. Vielleicht geben es die Leute dann mit. Ich habe jetzt selten irgendwie negative Erfahrungen gemacht.
Das Buch betont, es geht nicht darum, Diskussionen zu gewinnen, sondern Menschen respektvoll zur Wahrheit zu führen. Wie schaffst du das ganz praktisch in Gesprächen? Kannst du uns da mit hineinnehmen?
Es ist ein Thema auf jeden Fall, das mir immer wieder schwerfällt, weil ich auch gerne diskutiere. Und wir Deutschen diskutieren ja auch gerne mal. Du kannst eine hitzige Diskussion haben und danach sagen beide Danke fürs Gespräch und man geht auseinander. Was mir hilft, ist einerseits, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die da sensibler sind, weil die mich dann auch auf den Boden zurückholen oder die mir danach sagen, so hey, schau mal, da könntest du schauen, dass du das nächste Mal nicht ganz so intensiv rangehst. Und ansonsten sich wirklich das einfach vor Augen zu halten, dass man sagt, okay, ich will jetzt da mit den Leuten reden, einmal beten, Jesus, hilf mir, dass ich dann wirklich auch mehr zuhöre und so. Und ich glaube, ein großer Punkt ist tatsächlich das Fragen stellen und zuhören. Weil wenn wir Fragen stellen und zuhören, dann sehen wir automatisch die andere Person und entwickeln mehr Interesse, die Person kennenzulernen. Und es geht auch mehr darum, wirklich zu verstehen, was glaubt die Person, warum glaubt die Person das, was sind Sachen, die sie vielleicht nicht bedacht hat, wo kann man ansetzen. Während dem Gespräch auch immer im Gebet sein, dass man sagt, Herr Jesus, geh doch an der und der Stelle dieser Person noch irgendwie nach. Mhm. Und das hilft dann. Also im Großen und Ganzen, ich glaube, es ist eine grundsätzliche Herzenseinstellung, wo man einfach im Gebet dran sein muss und dann Fragen stellen und üben, sich ärgern, dass man es nicht gemacht hat und beim nächsten Mal ein bisschen besser machen. Mhm.
Gab es so eine Situation, wo du gedacht hast, oh wow, was habe ich da gemacht? Das war ja total daneben von mir.
Ja, also an sich habe ich das immer wieder, dass ich mir danach denke, boah, du hast viel zu viel geredet, du hättest mehr zuhören sollen. Eine Begebenheit, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, da war ich in Amsterdam. Ich war in der Zeit bei der Steiger Missionsschule, war da als Mitarbeiterin dabei. Und da sind wir dann auch eine Woche in Amsterdam und haben da halt Outreach auf der Straße. Und ich war mit einem Freund unterwegs und wir haben versucht, nach so einer kleinen Predigt mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sind mit einem Muslim ins Gespräch gekommen. Und eigentlich war es kein Gespräch, sondern ein Streitgespräch. Okay. Und ich habe mich dabei irgendwie so rein verstrickt in irgendwelche Argumente und ich wusste eigentlich, es wäre besser, wenn ich jetzt einfach gehe und das beende. Aber irgendwie war ich da so stur und habe da eigentlich die ganze Zeit, die wir draußen waren, ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde da einfach verschwendet. Und ja, dann waren wir fertig mit dem Gespräch und dann sind wir eigentlich auch als Gruppe schon aufgebrochen. Und da war ich danach wirklich enttäuscht, weil ich mir dachte, du weißt es eigentlich besser. Du hättest eigentlich nach 5 bis maximal 10 Minuten sagen müssen, hey, okay, schönen Abend dir noch und dann einfach gehen.
Das ist ja auch die Herausforderung. Irgendwie hofft man ja, die Motivation ist ja an und für sich gut, ne? Menschen irgendwie zu überzeugen. Aber da merkt man auch immer wieder, das hat Grenzen. Irgendwie Gott muss an dem Herzen wirken. Du kannst Leute nicht argumentativ überzeugen zu glauben, wenn jemand nicht will.
Ja.
Ne? Oder wenn auch jemand gar nicht unbedingt jetzt wirklich eine intellektuelle Hürde hat, sondern einfach nur diskutieren will und gar nicht irgendwie inhaltlich sich wirklich auseinandersetzen will. Und das zu spüren, das irgendwie herauszukriegen, sich auch von Gott führen zu lassen, ne? Ja, ist sicherlich herausfordernd, ja. Gibt es so einen Typ Mensch irgendwie, mit dem du dich besonders schwer tust? Also gerade wenn du Begegnungen hast, du sprichst davon, kommen wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf, auf der Straße zu sein. Da begegnet man ganz unterschiedlichen Menschen. Gibt es da so Leute, wo du sagst, boah, ey, nee, das vom Typen her tue ich mir schon schwer?
Zwei Typen. Das eine sind tatsächlich Muslime. Ich habe Bekannte, die richtig gute Gespräche mit Muslimen führen können. Ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Die Muslime, die ich treffe, entweder sind sie hardcore überzeugt und wollen gar nichts hören, oder sie sind so Namensmuslime, die eigentlich gar nicht selber wissen, was der Koran irgendwie wirklich lehrt. Und ich kann dann halt eher von dem begrenzten Wissen, das ich habe, halt argumentieren, hier schon mal, Koran widerspricht sich da oder widerspricht dem Christentum da und da. Und die basteln sich selber aber irgendwie so ihren Glauben zusammen, haben so ein Wischi-Waschi-Muslim-Glauben. Da fällt es mir sehr, sehr schwer, irgendwie gute Gespräche zu haben. Und das andere ist für mich so ein Frustrationspunkt, wenn Leute überzeugt Meinungen vertreten, bei denen sie nicht wirklich nachgedacht haben und aber auch kein Interesse haben, das zu hinterfragen. Das sind dann die Gespräche, die auch schneller enden. Aber mit den Leuten, da hoffe ich, dass Gott andere Leute hat, die mit ihnen reden, die da irgendwie besser verdrängen können.
Okay, cool. Was würdest du sagen, wo liegen deine Stärken so im Glaubensgespräch? Und wo merkst du, boah, da muss ich noch dazulernen?
Ich glaube grundsätzlich so dieses Fragen beantworten und Fragen stellen. Also Fragen stellen werde ich besser. Ich merke, dass Gott mir auf der Straße meistens wirklich die Leute schickt, die auch apologetische Fragen haben, die Interesse haben an diesem Thema. Und da habe ich dann auch einfach große Freude bei dem Gespräch. Wenn jetzt jemand irgendwie Trauma in der Vergangenheit hat oder Frage nach dem Leid stellt oder so, da kann ich nicht viel helfen, weil ich sehr behütet aufgewachsen bin. Aber wenn jetzt jemand dasteht und sagt, ja, klar, ich glaube, dass Jesus gestorben ist, ich glaube, dass er wirklich gelebt hat, aber naja, an die Auferstehung, da muss man sein Hirn schon ausschalten, um dran zu denken, dann kann ich da einhaken und sagen, hey, schau mal, so und so sieht's aus, einfach von der Lage her. Und dann auch mein Zeugnis reinzubringen. Ich erlebe es auch oft, dass Leute dann danach irgendwie sagen so, hey, danke, das war ein gutes Gespräch, das war ein interessantes Gespräch. Wo ich definitiv noch mehr üben muss, ist zuhören. Und wirklich zuhören, um zu verstehen, weil ich immer sehr schnell dabei bin, im Kopf schon mal weiter zu denken, okay, der hat jetzt das gesagt, okay, ich muss jetzt warten, bis er zu Ende geredet hat, und dann kann ich dieses Argument bringen. Ja, ja. Aber wirklich zu sagen, hey, okay, tritt mal einen Schritt zurück, atme mal durch und hör zu, einfach nur um zuzuhören und dann schau, wie das Gespräch weitergeht. Da muss ich noch üben. Da will ich noch besser werden.
Hast du dann irgendwie so eine innere Handbremse schon mal? Die weißt du, den Knopf muss ich drücken, damit ich...
So ein bisschen, ja. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der jetzt sehr hirngesteuert ist, weil mich eben in meiner Jugend meine Emotionen im Glauben an die Wand gefahren haben. Und so durch meine Rückkehr zu Jesus habe ich gelernt, so okay, setze dein Hirn mehr ein, um deinen Emotionen Einhalt zu gebieten. Und von dem her ist dann bei mir schon immer so eine kleine Warnleuchte im Kopf, so denk dran, nicht zu viel zu reden, denk dran, Fragen zu stellen, denk dran, zuzuhören. Und das hilft dann schon.
Schön. Gibt es neben der Columbo-Taktik und der Suicide-Tactics noch andere Tipps aus dem Buch, was du uns mitgebracht hast? Oder aus deiner eigenen Erfahrung, wo du sagst, boah, das fandest du selber einfach auch besonders hilfreich, was du vielleicht auch von anderen gelernt hast?
Ja, das eine ist, sich nicht in Grund und Boden reden zu lassen. Also manchmal erlebt man es, dass Leute einen halt bombardieren mit Fragen und du fängst an, eine Frage zu beantworten und dann kommt schon das Nächste und danach, nach dem Gespräch, bist du irgendwie total platt, auch körperlich und geistlich erschöpft und bist so, okay, woran lag das jetzt halt? Und sich da nicht drauf einzulassen. Der Greg Kugel stellt da drei Stufen vor und sagt, stop him, shame him, leave him. Also halte ihn auf, beschäme ihn, lass ihn stehen im Prinzip. Bei den Worten, ob man jetzt jemanden beschämen will oder nicht, kann man diskutieren. Aber die Idee ist, dass man einhakt und sagt so, hey, du, das ist eine gute Frage, aber dürfte ich erstmal die eine Frage beantworten und dann kommen wir zur nächsten. Mhm. Und wenn er da nicht drauf eingeht, dann kommt man zu diesem, in Anführungsstrichen, Beschämen-Part, dass man sagt so, hey, ich habe das Gefühl, du möchtest eigentlich gar keine Antwort von mir hören. Wie ist es denn? Möchtest du das oder nicht? Ansonsten können wir das auch einfach sein lassen. Und wenn das immer noch nichts bringt, dann das Gespräch einfach zu einem Ende bringen und sagen, hey, wir kommen hier gerade nicht auf einen grünen Zweig. Wir können andermal gerne weiterreden. Aber für heute sollten wir es, glaube ich, einfach sein lassen. Es ist auch so dieses keine Perlen vor die Säue werfen und seine Kräfte auch irgendwie wie einteilen.
Fand ich jetzt richtig cool, diese drei Schritte, auch in dieser Tonalität und Haltung, wie du das wolltest. So muss ich mir das vorstellen, Jerusha auf der Straße, im Gespräch mit Menschen, dass du diese drei Schritte auch gehst, wenn du da nicht weiterkommst. Weil das war ja jetzt respektvoll, das war ja jetzt nicht beschämend oder diffamierend oder so. Jetzt, also mit dir macht es gar keinen Sinn zu reden. Komm, lass es aufhören, drehst dich weg, gehst weg. So nicht, sondern schön diese 1, 2, 3.
Genau, also das Ziel ist ja immer an sich. Das Ziel ist ja an sich nicht, den anderen jetzt irgendwie runterzumachen oder im Streit auseinanderzugehen, sondern der Wunsch ist ja, weiterzureden.
Ja, ja.
Und von dem her meistens reicht das Erste auch, weil die meisten dann auch sind so, oh ja, stimmt. Viele machen das eher unterbewusst. Wenn das Erste nicht ausreicht, wenn man einen Schritt weitergehen muss, dann ist oft schon eher so ein, vielleicht sogar eine böse Absicht dahinter, dass er eigentlich gar nicht die Antworten hören will, sondern dich einfach nur überrumpeln will, dich aus dem Gleichgewicht bringen will oder so. Das hatte ich so jetzt halt noch nicht. Also ich rede in der Regel mit sehr netten Menschen. Ein zweiter Punkt wäre, das habe ich von einem Pastor, glaube ich, gelernt. Der hat es in der Predigt mal gesagt oder so. Beruf dich nicht auf deine eigene Autorität, sondern auf die Autorität von Jesus. Mhm. Also wenn dich jemand fragt, so, ja, dies oder jenes, was glaubst du denn da? Dann könnte ich sagen, ja, okay, ich glaube, dies oder jenes ist eine Sünde oder so. Ich kann aber auch sagen, ich vertrete da die gleiche Meinung wie Jesus. Weil Jesus selbst bei Nichtchristen in der Regel einen ziemlich hohen Stellenwert hat, wenn es um moralische Fragen geht. Weil viele ihn respektieren. Und wenn du dann sagst, okay, ich vertrete die gleiche Meinung wie er und die gleiche Ansicht wie er, dann ist es nicht so, du bist irgendwie ein... setze ein Adjektiv, ein Mensch, den ich nicht mag, der mich nicht respektiert, sondern, ah, okay, ja, was sagt denn Jesus dazu? Und dann kann man auch gleich auf eine tiefere Gesprächsebene gehen und sagen, hey, schau mal, das ist jetzt nicht nur was ich mir ausgedacht habe oder was meine Kirche mir ausgedacht hat, sondern es ist aus der Bibel und nicht nur aus dem bösen Alten Testament, sondern Jesus hat das selber vertreten und so. Genau. Und das Dritte, glaube ich, was hilft, ist, weniger christlichen Jargon zu verwenden. Mhm. Das eine ist einfach die Verständlichkeit, dass gerade jetzt, weil eben der geistliche Grundwasserspiegel so gesunken ist, viele Sachen einfach nicht mehr so klar sind. Also entweder, dass man Begriffe vermeidet oder dass man sie erklärt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem über den Glauben rede, dann sage ich nicht, du sollst nicht mehr sündigen oder unsere Sünde trennt uns von Gott. Sondern dann sage ich, okay, entweder erkläre ich, es geht um die Auflehnung gegen Jesus oder Ich sage, okay, Sünde, das bedeutet nämlich dieses oder jenes. Genauso kann es auch hilfreich sein, dass du zum Beispiel nicht irgendwie von Jesus oder Jesus Christus redest, sondern Jesus von Nazareth. Alles, je nachdem, mit wem du redest, um was es geht. Manchmal kann es sehr gut und wichtig sein, auf diese Messias-Rolle von Jesus einzugehen, auf seine Göttlichkeit einzugehen. Aber gerade wenn ich jetzt halt zum Beispiel über so Themen rede wie den historischen Jesus, dann kann es hilfreich sein, zum Beispiel zu sagen, Jesus von Nazareth, weil dann klar ist, es ist nicht nur irgendeine christliche Figur, eine religiöse Figur, sondern es geht tatsächlich um eine historische Figur. Genauso nicht zu sagen, okay, die Evangelien sagen dieses oder jenes, sondern die Biografien von Jesus. Da kann man vieles einfach anders beschreiben und so den Leuten zugänglicher machen. Mhm.
Ich muss aufpassen, ja. Jetzt frisst sich gleich das Mikro. Was würdest du jemandem sagen, der denkt, ja, das klingt ganz gut, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll? Also im Gespräch mit Menschen. Welche Taktik oder welches Prinzip aus dem Buch gerade ist für den Anfang am besten geeignet oder von den beiden, die du jetzt noch zusätzlich genannt hast?
Ich glaube grundsätzlich Fragen stellen, weil beim Fragen stellen musst du nicht viel machen. Also zum einen lernst du gleich mal die Grundhaltung von ich will zuhören und den anderen verstehen und zum anderen bist du nicht wirklich gefordert, weil wenn du Fragen stellst, musst du nicht alle Antworten parat haben. Musst du sowieso nicht, aber es nimmt für dich auch nochmal Druck weg und du zeigst dem anderen, dass du Interesse hast. Das ist bei deinem Freund, bei deinem Arbeitskollegen, bei jemandem auf der Straße, ist ganz egal, wer dein Gegenüber ist. Du kannst einfach sagen, hey, was denkst du denn von diesem oder jenem Thema? Manchmal hat man schon eine Basis, wo man schon auf tiefere Themen einsteigen kann. Es kann aber auch sein, wenn der andere gerade irgendwie sagt so, boah, also ich hatte es mal ein Bekannter von mir, ich kannte den da noch gar nicht gut. Sein Kind hatte einen Autounfall, fast wäre was passiert, es ist aber nichts passiert. Intensiver geworden ist es, weil ein oder zwei Wochen vorher sein anderes Kind auch schon so einen beinahe Unfall gehabt hat. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich bete für dich, dass du und deine Frau, dass ihr einfach gut damit umgehen könnt, wo er sich bedankt hat und ist dann nochmal drauf eingegangen, ja, man macht sich als Eltern da schon Sorgen. Und dann kann man da einfach einmal einhaken und sagen so, hey, darf ich so direkt fragen, was glaubst du denn kommt nach dem Tod? Und ganz viele Leute sind da schon offen und dann kannst du einfach nachfragen, okay, dieses oder jenes, warum glaubst du das, warum glaubst du das nicht, wie kommst du zu der Annahme, was genau meinst du damit, weil du dann eben auch lernst, den anderen besser zu verstehen und dann nicht irgendwie versuchst, was von ihm zu widerlegen, was er eigentlich gar nicht glaubt, weil du ihn halt missverstanden hast.
Setzt eigentlich alles voraus, dass ich wirklich Interesse habe an der Person, die mir gegenübersteht. Das ist so, dann will ich das auch wirklich wissen, dann interessiert mich das auch und dann führen die Fragen auch zu was. Ne? Ja. Ich glaube, das merkt auch das Gegenüber, wenn das einfach nur so taktische Fragen sind und du gar nicht wirklich Interesse an Antworten oder an ihm selber hast. Ne? Bei all diesen Techniken und Taktiken, Fragestellungen, sich auf Jesus berufen, den historischen Jesus einbringen, die Begriffe, wie rede ich und so weiter. Welche Rolle spielt für dich der Heilige Geist dabei? Also wenn ich so rede mit dir, dann, ja, du kannst das und das und so und so und so machen, das Buch ist super, tolle Taktiken im Gespräch, so Menschen, Interesse und so. Welche Rolle spielt der Heilige Geist?
Ja, diese Taktiken sind letztlich alles nur Hilfsmittel. Wie du vorhin gesagt hast, wenn der andere nicht offen ist, dann kann ich noch so toll und noch so taktisch reden, wie ich will. Es führt nirgendwo hin, weil letztlich geht es ja immer ums Herz. Also diese Taktiken helfen dann, also zum einen grundsätzlich für eine gute Gesprächsführung, aber auch Apologetik und so, hilft dann, wenn der andere wirklich logische Barrieren hat, die er auch abbauen möchte. An sich sind wir aber immer vom Heiligen Geist abhängig, sowohl dass er beim anderen wirkt, als auch dass er bei uns wirkt. Also ich meine, ich kann mir noch so sehr vornehmen, den anderen irgendwie mit guten Augen zu sehen. Ich kann es nur, wenn der Heilige Geist in mir wirkt. Und meine Worte können nur dann Samen sein, die auf einen guten, fruchtbaren Boden fallen, wenn der Heilige Geist durch mich wirkt. Von dem her ist es so wichtig, alle solche Gespräche im Gebet vorzubereiten. Über längere Zeit auch. Ich weiß nicht, wir hatten das auch schon im Podcast, haben, glaube ich, verschiedene Leute gesagt, rede nicht mit Leuten über Gott, bevor du nicht mit Gott über diese Leute geredet hast. Und ich fand das richtig cool, dieses Zitat, weil es mir auch oft so geht oder ging, es ist viel besser geworden in den letzten Jahren, aber dass ich viel zu viel alleine gemacht habe und irgendwie überlegt habe, dieses oder jenes, das will ich, die Leute will ich bei Jesus sehen. Und darüber vergesse, dass Gebet eine echte Wirkung hat. Von dem her ist es mir dann sehr wichtig, dass ich schon vorher sage, hey, okay, dann und dann will ich mich mit der und der Freundin treffen und dann davor schon 2-3 Wochen lang immer wieder dafür bete. Und wenn dann der Abend da ist, sensibel sein für das Reden vom Heiligen Geist. Ich sage, okay, Herr Jesus, wenn du Gesprächsmöglichkeiten aufmachst, dann will ich da gehen. Und wenn sie nicht da sind, dann will ich sie nicht erzwingen. Und wenn das dann mal 1, 2, 3, 4 Treffen sind, wo man gute Gespräche hat, die aber nichts mit dem Glauben zu tun haben, dann ist das auch okay, weil es dann halt gerade einfach nicht dran ist. Mhm. Und weil der Heilige Geist oft wirkt, ohne dass wir es wissen. Mhm. Also ich habe einen Freund aus Korea, den kenne ich jetzt so seit 7, 8 Jahren. Ich habe den online kennengelernt, noch bevor ich nach Korea gegangen bin. Und seitdem habe ich für ihn gebetet und durfte auch sehr offen über meinen Glauben reden und so. Habe immer wieder gefragt, hey, wie kann ich auch für dich beten? Da meint er so, ja, wenn du dafür betest, vielleicht klappt es ja, dass ich im Lotto gewinne. Ich sagte, dafür werde ich definitiv nicht beten, aber ich sage dir auch, warum. Und dann jetzt die letzten 1, 2 Jahre war er sehr im Stress und unter Leistungsdruck mit der Uni und Fragen über die Zukunft. Und ich habe immer wieder gesagt, hey, bete doch, gib Gott die Chance, dass er dir hilft. Frag ihn, was er für dein Leben will. Und mein Kumpel hat immer gesagt, ja, ich will es lieber noch ein bisschen alleine probieren. Mhm. Und es hat mich total frustriert. Und letztes Jahr, also gerade letztes Jahr, so die ganzen Sommermonate über, ich war total frustriert. Und dann kurz vor Weihnachten bekomme ich eine Karte von ihm, wo er mir schreibt, dass er sich jetzt ganz bewusst mehr Zeit nimmt für Jesus, dass er angefangen hat zu beten, dass er Gott fragt, was Gottes Plan für sein Leben ist und wer er ist, also Identitätsfragen und so, wo ich sage, ich glaube nicht, dass er schon wiedergeboren ist, aber das ist so ein Riesenschritt und ich habe es nicht kommen sehen, da waren null Anzeichen da. Mhm. Und das ist für mich auch total die Ermutigung, einfach zu sagen, okay, cool. Ich will einfach treu Samen streuen oder wie Greg das in seinem Buch auch nennt, ich will so Kieselsteine in den Schuh legen, der dich einfach so ein bisschen nervt, piekst. So ein bisschen piekst, so ein bisschen aufhält. Und dann einfach Gott überlassen, was er wirkt und hoffentlich kriege ich es ein bisschen mit. Mhm. Und wenn nicht, dann vertraue ich ihm einfach, dass er am Wirken ist.
Mhm. Schön. Mhm. Also du hast auch schon solche Momente, wo du gemerkt hast, boah, ich bete einfach für die Person und lass los. Gott muss da wirken. Ich kann da jetzt weiter nichts machen.
Ja.
Und schönes Beispiel, wo du erlebt hast jetzt auch, okay, Gott wirkt. Toll. Ja, die Taktiken im Buch, die helfen vor allen Dingen so bei logischen Argumenten. Aber viele Menschen leben den Glauben nicht unbedingt so aus rationalen Gründen ab, sondern aus emotionalen. Zum Beispiel, weil sie irgendwie schlechte Erfahrungen mit der Kirche hatten oder vielleicht haben sie mal gebetet, aber irgendwie Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ich habe nichts gespürt, nichts gemerkt davon, nichts gesehen davon. Wie gehst du mit solchen emotionalen Einwänden um?
Es ist natürlich immer, es ist spezifisch auf die Situation, die Person und die Einwände. Also jetzt gerade sowas wie schlechte Erfahrungen mit der Kirche oder so, da sind ja oft wirklich echte Verletzungen dahinter. Mhm. Damit hatte ich bisher eigentlich nur in der Theorie zu tun, aber ich glaube, dass es da dann einen viel seelsorglicheren Ansatz braucht und mehr zu sagen, hey, okay, ich verstehe, dass dich das verletzt hat und ich finde das auch nicht richtig und Jesus findet das auch nicht richtig. Also das kann man dann auch klar sagen, dass man sagt so, hey, das ist auch nicht das christliche Modell, es sollte auch nicht so sein. Bei Fragen des Leids. Klar ist auch, einerseits kann man sagen, okay, man gibt jetzt irgendwie Erklärungen von wegen freier Wille oder irgendwie sowas. Auf der anderen Seite kannst du sagen, okay, warum stellst du gerade diese Frage, wie kann ich dir irgendwie helfen damit? Aber von dem her, ich glaube, da ist dann Empathie einfach sehr wichtig und dass man versucht irgendwie für die andere Person zu unterscheiden, okay, das sind Menschen, die versagt haben. Vielleicht sind sie wiedergeboren und haben versagt, vielleicht sind sie aber auch nicht wiedergeboren, sondern nennen sich Christen, aber Gott ist anders. Also ich glaube, das ist immer gut, darauf hinzuweisen, Gott ist anders und lehne Gott nicht ab, weil Menschen versagt haben, sondern lern Gott kennen, lern ihn kennen, was er sagt über dich, über deine Identität. Bete, gib ihm die Chance, sich dir irgendwie zu zeigen, weil ich meine, klar, er hat uns in Jesus, hat er sich uns gezeigt, aber Gott will ja auch unsere Gebete hören, er will uns ja trösten, er will ja Heilung schenken, auch von Traumata und so. Von dem her da einfach zu ermutigen, lern Gott persönlich kennen und lass dich nicht von Menschen, die
abhalten
es,
davon,
genau, ja, von Menschen glauben. Abhalten, ja.
Ja, sehr gut. Okay. Ja, wenn dir der Podcast irgendwie weiterhilft und du sagst, wow, cool, tolle Folge hier, dann teile sie doch gerne mit einem Freund, einer Freundin, damit sie auch ja, in ihrer Alltagsmission ausgerüstet werden. Und wenn du die Prinzipien aus dem Buch, was du vorgestellt hast, was Jerusha uns vorgestellt hat, hier nochmal nachlesen willst, ich glaube, in unserem aktuellen Magazin, Jerusha, ist das Thema auch, ne? Da, wo Worte fehlen.
Da, wo Worte fehlen, genau.
Genau. Da haben wir die wichtigsten Punkte auch nochmal in einem Artikel zusammengefasst. Verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Die Ausgabe könnt ihr kostenfrei bei uns bestellen. Ja, viele Christen merken irgendwann, ups, alle meine Freunde sind irgendwie Christen. Ja, wie ist das bei dir? Hast du da bewusst irgendwie drauf geachtet, Freundschaften auch mit Nicht-Christen oder noch Nicht-Christen zu pflegen? Oder hat sich das irgendwie einfach ergeben in deinem Leben?
Sowohl als auch. Also inzwischen muss ich tatsächlich bewusst investieren, um mich mit Nicht-Christen anzufreunden. Weil ich arbeite hier im Missionswerk. Ich bin in einer deutschsprachigen Gemeinde, in einer koreanischsprachigen Gemeinde. Ich war bei Steiger in Köln mit dabei. Das heißt, lauter christliches Umfeld. Und auf einmal stand ich so da und ich war so, wow, wo lerne ich jetzt irgendwie Nicht-Christen kennen? Früher war es anders. Meine Eltern sind wiedergeboren. Ich war in einer ganz, ganz kleinen Gemeinde, 18 Leute, wo jetzt nicht so wirklich Leute in meinem Alter waren. Von dem her war ich von klein auf eigentlich immer von Nicht-Christen umgeben, von Grundschule an über weiterführende Schule, Uni und sowas. In Korea hatte ich dann natürlich auch viel Kontakt zu nicht-christlichen Studenten an der Uni, auch weil ich dann Sprachkurs gemacht habe und so, da war es sehr natürlich. Jetzt halt muss ich eben mehr drauf achten. Ich sage, okay, wie lerne ich Leute kennen? Ich bin dann eine Weile extra in den Chor gegangen, habe da auch Mädels kennengelernt, mit denen ich jetzt halt gut befreundet bin, auch nachdem ich nicht mehr im Chor drin bin. Bei Steiger haben wir auch so die Idee von der Straße ins Wohnzimmer, also dass man sagt, okay, das Ziel ist eigentlich, du kommst auf der Straße ins Gespräch, aber führst dann die Beziehung weiter, sagst, hey, lass uns mal zum Kaffee trinken treffen, komm mal zu einer Open Mic Night, lass uns mal zusammen Bibel lesen oder so und so dann irgendwie Beziehungen zu knüpfen. Ja, ich bin noch am Lernen, mir fällt es nicht so leicht, neue Leute kennenzulernen, also aus dem Nichts raus.
Wie gehst du mit dieser Spannung um? Einerseits willst du deine Freundin zu Jesus führen, andererseits soll die Freundschaft auch irgendwie echt sein. Du hast Interesse an den Menschen und nicht, dass sie irgendwie wie so ein, ja, wir haben das schon öfters hier im Podcast gesagt, so ein Missionsprojekt wirkt. Wie balancierst du das?
Das eine ist die eigene Einstellung und das andere ist die Kommunikation dieser Einstellung. Meine eigene Einstellung ist nicht, ich freue mich mit Leuten an, um ihnen das Evangelium zu erklären, sondern ich freue mich mit Leuten an, weil ich sie sympathisch finde und weil ich sie liebe, weil ich sie als Freunde wertschätze, erzähle ich ihnen das Evangelium, erzähle ich ihnen von Jesus, weil ich selber erlebt habe, dass Jesus mich befreit hat, dass er mich erlöst hat und wie er jetzt mein Leben prägt und verändert. Und ich weiß, das ist das Beste, was jemandem jemals passieren kann, weil ich meine Freunde wertschätze, versuche ich mit ihnen über den Glauben zu reden. Und genau das ist dann auch die Kommunikation. Ich sage ihnen das. Ich habe eine liebe Freundin aus China, die habe ich im Studium kennengelernt. Und wir haben dann später über 2 Jahre lang zusammen Bibel gelesen, online. Wir waren immer getrennt. Ich war in Deutschland, sie in China, dann ich in Korea und sie in Deutschland. Und
seid ihr euch also quasi aus dem Weg gegangen, unbewusst.
Das war wirklich wild. Aber wir haben sehr lange zusammen Bibel gelesen. Aber ich habe ihr immer wieder gesagt, hey, auch wenn du das letztlich nie glaubst, du wirst meine Freundin bleiben. Und das hat sehr, sehr viel Druck weggenommen, weil sie dann auch die Freiheit hatte zu sagen, hey, okay, das interessiert mich, aber wenn ich jetzt nicht Christ werde, dann lässt sie mich nicht fallen oder so. Und von dem her, ich glaube, das, wenn man das einfach so auch kommuniziert, ist es sehr hilfreich. Und auch wenn ich jemanden neu kennenlerne, also das Gespräch hatte ich auch mit den Mädels aus dem Chor, ich kannte die noch gar nicht gut, da waren sie bei mir zum Abendessen da. Ich habe natürlich auch gehofft, vielleicht können wir über Jesus reden oder so oder nicht. Und es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und erst so ganz kurz vom Ende haben wir noch so ein bisschen über dieses Thema geredet. Und dann meinte die eine von denen auch, hey, ich fand das gut, dass du da nicht so mit der Tür ins Haus gefallen bist, weil in meiner Wohnung, du warst ja da, man sieht's auch, dass mir der Glaube wichtig ist. Und das hat schon gereicht. Und dann konnte ich ihn aber auch erklären und sagen, ja, das nächste Mal hätte ich dann wahrscheinlich schon drüber geredet. Aber weil ich glaube, dass es wahr ist, weil ich glaube, dass es gut ist für euch. Von dem her, wenn das für euch okay ist, würde ich da in Zukunft auch gern mal mit euch drüber reden. Und ich habe es noch nie erlebt, oder fast noch nie, dass dann jemand sagt, nee, das will ich nicht. Also ich habe schon Freunde über den Glauben verloren, das schon. Aber gerade jetzt so in den letzten Jahren erlebe ich es nicht, dass Leute damit ein Problem haben, sondern damit ist einfach schon eine Basis geschaffen. Und ich presse jetzt nicht in jedes Gespräch irgendwie ein Gespräch über Jesus rein, aber wenn sich dann später ein Anknüpfungspunkt findet, kann ich ganz einfach sagen, so, ja, hey, ja, was glaubst du denn, kommt nach dem Tod? Oder ja, hey, der Glaube, das und das habe ich mit Jesus erlebt, was tröstet dich denn eigentlich? Mhm. Und dann ist eine viel größere Freiheit und Freimütigkeit, darüber zu reden, weil sie sozusagen schon vorgewarnt wurden und wissen, okay, es kann sein, dass sie über sowas redet, und wenn sie es tut, dann tut sie es, weil sie ein Herzensanliegen für mich hat und nicht, weil sie mir irgendwas aufdrängen will.
Also dann ist die Beziehung einfach so weit, dass sie das auch trägt und es nicht irgendwie einen Abbruch gibt. Aber wie viele von unseren Hörern haben sicherlich Familienmitglieder, vielleicht den eigenen Partner, Kinder, Eltern, nahe Verwandte, die nicht an Jesus glauben. Was würdest du ihnen raten? Also wie kann man in der Familie über Jesus reden, ohne dass es zu Streit oder Distanz führt?
Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich selber nach der Antwort suche. Nee, es ist wirklich so. Meine Eltern sind wiedergeboren, aber wir sind auch wir sind die Einzigen. Also in der gesamten Verwandtschaft. Mein Bruder hat sich als Teenager gegen Gott entschieden und ist darauf auch nicht gut zu sprechen. Und meine gesamte Verwandtschaft, alle von ihnen sind antichristlich eingestellt. Also es ist wirklich was wir können nicht drüber reden. Maximal kann ich zum Geburtstag sagen, hey, ich wünsche dir Gottes Segen. Aber ich weiß, mehr kann ich da schon gar nicht schreiben, weil ich sonst die Beziehung aufs Spiel setze. Von dem her, das ist wirklich schwierig. Ich denke, das eine, was hilft, ist, dass man versucht, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es ist nicht deine Verantwortung, ob sie glauben oder nicht. Und bete, weil du nicht weißt, wie Gott am Wirken ist. Ich kann nichts anderes machen, als für meinen Bruder zu beten. Und ein Gebet, das ich immer wieder bete, ist in Bezug auf den Pharao. Der Pharao hat Gott ja das Herz verhärtet, weil er so widerspenstig war, dass ich sage, Gott, bitte verhärte sein Herz nicht, sondern mach sein Herz weich, gib ihm ein neues Herz aus Fleisch, einen neuen Geist. Ich lege ihn in deine Hand, und mehr kann ich nicht machen. Und da dann aber langfristig zu denken, nicht zu sagen, okay, jetzt bete ich einmal und wenn nichts passiert, dann bin ich entmutigt, sondern einfach zu sagen, okay, Gott, ich habe es erlebt in meinem Bekanntenkreis, dass eine nach 20 Jahren zum Glauben zurückkam. Ich weiß, du kannst das auch bei diesen Menschen, die mir so am Herzen liegen, wirken. Bitte tu das. Und ja, mehr Antwort als das habe ich auch nicht.
Ja, danke. Das ist schon schmerzhaft, das mitzukriegen und dann irgendwie auch nichts machen zu können. Ja. Aber Gebet ist sicherlich ein Schlüssel da. Der Herr kann wirken. Ja, Vertrauen ist ja die Grundlage auch für tiefere Gespräche im Miteinander. Wie baust du Vertrauen auf zu deinem Gegenüber, mit dem du ins Gespräch kommst? Gibt es da bestimmte Dinge, die du bewusst machst oder auch bewusst vermeidest?
Bewusst ist ein bisschen ein großer Begriff, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich mache dieses oder jenes bewusst oder mach's nicht, dann klingt so nach Manipulation. So, boah, wenn ich so mache, dann kann ich Vertrauen aufbauen und dann kann ich sagen, was ich will oder so. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich gehe die Freundschaft einfach an wie jede andere Freundschaft auch. Also egal, ob der andere jetzt halt ein Christ ist oder nicht Christ ist, wie baut man eine gesunde Beziehung auf, wo Vertrauen entsteht? Okay, du bist ehrlich, du redest über deine eigenen Schwächen, du redest, was du mit Gott erlebst, du fragst, was der andere erlebt hat, du betest für den anderen, du sagst dem anderen auch, dass du für ihn betest, du lässt Kritik zu, du behältst Geheimnisse für dich selber, du lästerst nicht über andere, also zeigst ihnen, dass du eine vertrauenswürdige Person bist. Also im Prinzip so, wie ich jeden anderen auch behandeln würde. Das, was ich schätze, wenn ich sage, okay, so und so sollte eine Person sein, damit ich ihr vertraue, dann versuche ich, so eine Person zu sein.
Ja. Gastfreundschaft ist ja ein wichtiger Schlüssel in der Alltagsmission. Wir haben auch an dieser Stelle schon öfters drüber gesprochen. Wie lebst du das praktisch? Du lädst Menschen ein zu dir nach Hause. Du hast schon eben von welchen gesprochen, mit denen du zusammen gesungen hast im Chor. Oder ist das, was eher so spontan passiert?
Sowohl als auch. Mhm. Also an sich, sage ich, mein Haus steht eigentlich immer offen. Wenn du irgendwo eine Nacht schlafen musst, ja, sag mir Bescheid, dann kannst du kommen. Hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber können meine Freunde gerne machen. Oder dass man sagt so, okay, wir schreiben gerade, hey, willst du spontan vorbeikommen? Wir machen einen Filmabend oder sowas. Und ansonsten grundsätzlich einfach eine offene Haustür haben. Mhm. Ich versuche einigermaßen regelmäßig mit Freunden einen Spieleabend zu machen. Bisher sind wir nur Christen, die kommen, aber es ist jeder willkommen, der kommen will. Jeder kann da gerne seine Freunde mitbringen, einfach Gemeinschaft pflegen. Genauso kann man sagen, hey, man macht einen Filmabend. Und ansonsten einfach mal zum Essen einladen. Ich habe den Vorteil, ich weiß für viele Leute, es ist so eine Hürde, jemanden einzuladen. Mein Vorteil ist, ich koche sehr, sehr gerne.
Es stimmt und es ist lecker. Ich habe es schon probiert. Aber wenn du das jetzt hier so sagst, ne?
Ja.
Ich koche sehr gerne, ja. Und du kannst gerne zu mir kommen. Das ist ein Podcast hier, ne?
Ja.
Also es kann sein, dass einige Leute
sagen, sollte sich gerne melden.
Neustadt, kann ich bei dir schlafen hier?
Die Antwort ist ja.
Also
habe ich gar
Bescheid.
Kein Problem. Ja, also von dem her wirklich einfach zum Essen mal einladen. Beim Essen ergeben sich so gute Gespräche. Und beim Essen bildet sich Freundschaft. Essen verbindet einfach. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Genauso kann man aber auch sagen, hey, okay, die Person kenne ich jetzt noch gar nicht. Willst du mal zum Kaffee vorbeikommen? Kaffee ist eine begrenzte Zeit. Aber da einfach offen zu sein und sagen, hey, meine Haustür steht offen. Wir können uns auch in einem Kaffee treffen, wenn dir das lieber ist. Aber ansonsten komm gerne vorbei. Ich koche gerne mal für dich. Auch einfach die Barriere niedrig halten. Also ich habe jetzt keinen Saustall, aber bei mir ist auch nicht alles penibel. Und das darf auch so sein. Also wenn meine Freunde da sind, dann juckt es die überhaupt nicht, wenn da am Boden noch irgendwie was rumliegt, was ich halt noch nicht aufräumen konnte. Also von dem her sich einfach selber nicht so einen Druck machen und überlegen, wie kann ich jemand anderem dienen, wie kann ich dem was Gutes tun. Ich will jetzt in diesem Jahr im Sommer einfach mal ein Grillfest machen mit meinen ganzen Nachbarn, weil ich da nur ein paar kenne. Einfach dann Einladung raus sagen, hey, wir wollen uns kennenlernen, jeder bringt ein bisschen was mit, dann kannst du es so machen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn mich jetzt jemand einlädt, einfach zu denen mal hingehen lassen und sagt so, ja klar, hey, komm, lass uns gemeinsam zu dem Event gehen. Und so einfach Gastfreundschaft, das kam ja auch hier immer wieder im Podcast und in den Blogs und so. Es ist einfach das Leben zu öffnen, Einblick zu gewähren, Leute zu sich einzuladen und genauso aber bereit zu sein, in ihr Leben reinzuschauen und bei ihnen hinzugehen.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Manchmal fühlen wir uns auch da so unter Druck. Es muss irgendwie alles perfekt sein, ein dickes Menü und irgendwie alles picobello aufgeräumt und geputzt und sauber sein, durchgeplant sein. Aber das ist gar nicht nötig. Und klar, jetzt kann man das so sagen, aber reicht das, um den Druck wegzunehmen, den ich mir da mache? Oder hast du dann noch irgendwie einen Tipp?
Es war in einem bisschen anderen Kontext, aber ich habe mal was gelesen und das hat eigentlich so meine ganze Sicht auf mein Leben sehr, sehr geprägt. Und zwar, es war irgend so ein Tumblr-Post online und da hat jemand gesagt, es ging eigentlich so ums Aussehen. Wenn du mal im Grab liegst, wenn du mal im Sarg liegst, dann werden deine Freunde nicht dastehen und sagen, boah, ich wünschte, der Christian hätte mehr Haare gehabt. Ich wünschte, er hätte keine Brille getragen.
Ich hatte mal viele.
Du hattest mal viele, ja. Und genauso werden sie nicht da stehen und sagen, boah, ich wünschte, als Jerusha uns zum Essen eingeladen hat, ich wünschte, ihre Wohnung wäre dann besser aufgeräumt gewesen.
Das ist eher unwahrscheinlich.
Es ist unwahrscheinlich, ja. Sondern sie werden sagen, hey, erinnerst du dich dran? Die hat uns zum Essen eingeladen. Hey, die hat für uns gekocht. Boah, wir hatten so gute Gespräche bei der auf der Terrasse. Boah, weißt du noch, als wir auf dem Balkon saßen und wir haben einfach nur einen Eistee getrunken und wir hatten das tiefste Gespräch überhaupt. Mhm. Und sich das vor Augen zu führen, was ist wirklich von Bedeutung?
Also das Leben vom Ende her denken, die Argumente.
Sozusagen. Mhm. Und das andere ist so ein Thema von Gottesfurcht über Menschenfurcht. Ich glaube, dass wir oft viel zu sehr was drauf geben, was Menschen von uns denken. Und das nehmen wir, und das sage ich auch gerne so direkt, als Ausrede. Also ich kann voll verstehen, wenn man jetzt einen Elternteil hat oder man Eltern hat, die haben Kinder und du hast voll Stress und Chaos und denkst dir, boah, jetzt hat noch wen einladen. Aber auch da hast du Möglichkeiten, einfach auf kleiner Basis was zu machen. Du kannst auch einfach sagen, hey, komm vorbei, wir trinken den Kaffee. Ein Kaffee ist schnell zubereitet. Du musst, wie gesagt, kein 5-Gänge-Menü da haben. Und von dem her, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es nicht als Ausrede benutzen, weil wir sagen, boah, es muss ja so groß und schwierig sein. Nein, muss es nicht. Mach es so einfach, wie es geht, so, dass es dir Spaß macht, dass du irgendwie eine Kleinigkeit dem anderen hinstellen kannst. Du kannst ein paar Fertigkekse hinstellen. Du kannst sagen, hey, komm doch vorbei, wir machen den Filmabend, ich hol uns Fertigpizza. Mhm. Die andere Person wird nicht sagen, boah, es wäre mir aber schon lieber, wenn du jetzt dann selber Pizza machen würdest. Ja, also von dem her zu sagen, okay, ich übe mich in Gottesfurcht. Ja. Gott hat gesagt, wir sollen so Beziehungen pflegen. Er hat gesagt, wir sollen Menschen lieben, wir sollen ihnen dienen, wir sollen in sie investieren und wir sollen sie mit Jesus bekannt machen, sofern möglich. Und das hat dann eine viel höhere Priorität, als zu sagen, ja, aber die könnten jetzt schlecht über mich denken, weil meine CDs eingestaubt sind oder so.
CDs? Du hast noch CDs?
Ich habe tatsächlich noch CDs. Ich höre sie nicht, aber ich habe noch welche.
Hörst du gerade da CDs?
Ich habe jetzt an die Wohnung meiner Eltern.
Hast du ja auch noch.
Ja, an die Wohnung meiner Eltern gedacht, wo noch die CDs alle im Schrank stehen.
Ah, okay. Jerusha, gibt es jemanden, mit dem du schon lange befreundet bist und immer wieder über Jesus sprichst, aber die Person kommt einfach nicht zum Glauben?
Ja.
Kommt vor.
Also, ja. Ich
wie bleibst du da dran, ohne dass es irgendwie, dass du frustriert bist und dass du irgendwie ja dahin kommst, fast aufzugeben?
Ja, ich habe tatsächlich so noch nie erlebt, dass jemand sein Leben Jesus gegeben hat, in dem ich investiert habe. Das ist so ein Kindheitswunsch von mir noch, das miterleben zu dürfen. Von dem her, das ist konstant für mich so. Und es ist wirklich, man kann letztlich immer nur aufs Gleiche zurückkommen, beten und Gott seinen Job machen lassen. Wir sollten unseren Job tun. Unsere Verantwortung ist, für die Menschen zu beten, ihnen zu dienen und von Jesus zu reden. Mhm. Und Gottes Verantwortung ist es, die Menschen zu sich zu ziehen. Und die Verantwortung dieser Menschen ist es, sich von Gott ziehen zu lassen. Mhm. Und dann, ja, dran festhalten an den Zeugnissen von anderen, dass Gott am Wirken ist. Oder an den eigenen auch. Wie jetzt zum Beispiel mit meinem Freund aus Korea. Das hat mir so einen neuen Aufschwung gegeben für alle meine anderen Beziehungen. Was dann auch mit Leuten zu teilen. Deswegen, das ist so wichtig, dass wir untereinander einfach erzählen, wenn was gut läuft und uns gegenseitig ermutigen. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, hey, da und da läuft es nicht gut, kannst du bitte mitbeten? Also ich habe diese Freundin aus China, da ist der Kontakt zwischendrin abgebrochen, dann war er wieder da, gerade sind wir dann nicht in Kontakt. Und da habe ich ein paar Freunde, denen habe ich von ihr erzählt, ein Kumpel in Italien. Und der fragt immer wieder, so alle paar Wochen sagt so, hey, wie sieht's denn aus mit ihr? Wie kann ich denn für sie beten? Und das wird immer wieder zur Ermutigung für mich und treibt mich immer wieder neu ins Gebet, dass ich sage, okay, wenn mein Kumpel, der sie nicht mal kennt, für sie betet, dann kann ich auch für sie beten. Und dann kann ich einfach so dranbleiben. Cool. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, was da passiert, wo ich es nicht sehen kann.
Boah, das finde ich auch richtig gut. Und vielleicht auch ein Aufruf an euch. Als Alltagsmissionar sage ich immer wieder, sind wir nicht allein unterwegs. Und wenn du deine Anliegen für Menschen, für die du betest, an denen du dran bist, das teilst mit anderen und die fragen dich danach, das ist total ermutigend, ne? Das zu machen. Finde ich ein richtig gutes Beispiel. Jerusha, gab es schon mal eine Freundschaft, wo Glaubensgespräche, die du geführt hast mit der Person, dazu geführt haben, dass die Beziehung schlechter geworden ist oder sogar abgebrochen ist? Du hast eben was in so einem Nebensatz mal erwähnt.
Also ich meine, an sich habe ich schon immer mit Freunden über den Glauben geredet. Im Gymi, da hatte ich Freundschaften, wo ich über Jesus geredet habe. Na, es ist inzwischen so lange her, dass ich nicht mehr sagen kann, war ich beleidigend oder war meine Botschaft beleidigend. Weil ich meine, wir wissen es ja, das Evangelium ist ein Anstoß, von dem her, es kann sein, dass wirklich es einfach auf verhärtete Herzen getroffen ist. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass ich unter anderem aufgrund mangelnder Reife und so es nicht gut kommuniziert habe, dass ich der Anstoß war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da gab es mindestens zwei Freundschaften, die mir spontan einfallen, die in die Brüche gegangen sind. Aber auch da versuche ich auch jetzt immer noch, wenn ich an diese Mädels denke, dann bete ich immer noch für sie. Okay. Das ist so, in Anführungsstrichen, die Drohung unter Christen. Ich bete für dich, ob du willst oder nicht. Du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Also selbst wenn ich kann für meinen schlimmsten Feind beten. Ich habe in der Regel keine Feinde. Ich habe selten schlechte Erlebnisse mit Leuten. Aber auch so hatte ich letztes Jahr ein sehr, sehr ungutes Erlebnis mit jemandem. Und da sage ich, okay, ich mag die Person nicht, aber ich liebe sie, weil Jesus sie liebt. Mhm. Und dann bete ich trotzdem für sie. Und das ist genauso mit Freundschaften, die in die Brüche gehen. Aber wie ich auch gesagt habe, es sollte nicht die Norm sein. Also es sollte die Botschaft sein, die Anstoß ist und nicht wir.
Was hast du konkret daraus gelernt? Was würdest du heute anders machen? Zum Beispiel in Bezug auf die beiden aus deiner Gymnasialzeit.
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich was daraus gelernt habe, was ich anders machen würde, weil es eben zu lange her ist, dass ich nicht weiß. Also es war jetzt halt nicht so, dass wir damals über den Glauben geredet hätten und dann haben sie mir gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern wir hatten immer wieder Glaubensgespräche und war auch voll in Ordnung. Ich konnte viel über meinen Glauben teilen und bei beiden war es jeweils Jahre später. Mhm. Bei der einen hatte ich da mal nachgefragt, da war ich in Korea, also da war dann bestimmt so 5 Jahre später oder so, nachdem ich sie das letzte Mal gesehen hatte, dann habe ich sie mal angeschrieben, so, hey, wie geht's dir denn? Und dann kam zurück so, hey, so und so sieht's aus, aufgrund dessen will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Und die andere, da war es noch länger her, glaube ich. Und die hat mir dann mal von sich aus geschrieben, so, hey, unsere gemeinsamen Freunde haben gesagt, ich soll es dir sagen, persönlich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und von dem her war es eben, weil schon Jahre vergangen waren, kann ich jetzt nicht sagen, da weiß ich voll, daran lag's und das habe ich daraus gelernt. Aber ich glaube, es hat mich schon gelehrt, dass ich eben vorsichtig sein will und dass ich sehr gut kommuniziere, hey, ich glaube, dass dir das Evangelium ein sehr, 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 sehr großer Segen sein kann und deswegen rede ich mit dir drüber. Wenn du eine andere Meinung hast, eine andere Überzeugung hast, dann respektiere ich dich trotzdem. Ich liebe dich, ich will dich nicht ablehnen, ich kann aber nicht alles gutheißen, was du tust.
Gibt es nicht mal irgendwie ein Stufentreffen, was ansteht oder so?
Leider noch nicht. Ich hoffe sehr, dass es mal noch kommt.
Vielleicht kriegst du noch mal eine Gelegenheit. Jerusha, wenn du Zeit mit Nicht-Christen verbringst, wie schützt du dich selbst davor, irgendwie Kompromisse einzugehen oder dich von ihrem Lebensstil beeinflussen zu lassen? Also gerade wenn du sagst, das sind meine Freunde, mit denen verbringe ich viel Zeit, man setzt sich mit der Denkweise auseinander. Zieht man da Grenzen oder hat das gar keinen Einfluss? Oder was würdest du da sagen, was sind da deine Learnings?
Also ich muss sagen, für mich selber ist die Frage nicht so relevant, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich von Natur aus sehr stur sein kann und im Glauben kommt mir das sehr zugute, weil ich ein ganz oder gar nicht Typ bin. Und ich gesagt habe, okay, ich lebe für Jesus kompromisslos. Was nicht ist, das ist nicht. Und auf der anderen Seite hat Gott mich schon immer mit anständigen, nicht-christlichen Freunden gesegnet. Also auch in der Schule war es so, wir waren eine Freundesgruppe, die über verschiedene Klassenstufen hinwegging. Also keiner von uns war in der gleichen Klasse. Wir waren dann auch mal zusammen weg, dass man sagt, man geht zusammen mal ins Pub oder so. Ja, dann trinkt da jeder ein Getränk und dann gehst du nach Hause und dann ist gut. Also ich hatte nie die Freunde, die irgendwie sagen, boah, sie machen jetzt voll Party und ziehen mich dann mit rein oder sie sind am Rauchen oder Kiffen oder sonst irgendwas. Von dem her hatte ich eigentlich immer sehr, sehr liebe Freunde. Und wenn dann irgendwie mal was war, wo ich sage so, hey, das und das mache ich als Christ nicht, dann ist es ja okay. Weil es von Anfang an, also es war immer von Anfang an klar, dass ich anders lebe als Nicht-Christen und das stand auch nie zur Debatte. Also das ist was ich von meinen Eltern sehr früh gelernt habe, als ich ein Kind war. Da haben sie gesagt, mit Jesus zu leben heißt anders zu leben als Nicht-Christen. Und von dem her, dann bin ich halt in der Grundschule auch schon rumgelaufen und habe halt gesagt, so ja, wenn ich mal einen Freund habe, dann nur einen, den ich heirate. Und Sex von der Ehe ist nicht. Und nein,
in der Grundschule schon.
Ja, und nein, ihr dürft nicht von mir, ich schreibe nicht von euch ab und ihr dürft aber auch nicht abschreiben von mir. Von dem her, da keine Kompromisse einzugehen, war für mich eigentlich immer ziemlich leicht. Klar, manchmal wirst du dadurch ein bisschen zum Außenseiter. Aber gerade jetzt auch in den letzten Jahren, ich meine, je kompromissloser ich lebe, desto leichter wird es, kompromisslos zu leben, weil ich erlebe, was ich dadurch gewinne. Also ich meine, es ist jetzt halt nicht so, dass Gott irgendwie voll viele Regeln aufstellt und dann hältst du dich dran und du verlierst deine ganze Lebensfreude und alles, was Spaß macht und keiner will was mit dir zu tun haben, sondern du gewinnst ja Lebensfreude. Deine Freude, der Friede wird ja umso tiefer, je kompromissloser du für Jesus lebst. Und von dem her ist es dann auch relativ leicht zu sagen, ja okay, da und da bin ich halt nicht dabei Und die Leute, die das nicht akzeptieren können, würden dann wahrscheinlich nicht in meinem Freundeskreis landen, sondern für die hätte Gott dann jemand anderes, der die erreichen kann.
Gibt es jemanden in deinem Leben, Irusha, mit dem du dich so über deine Glaubensgespräche auch austauschen kannst, der dir vielleicht auch manchmal einen Rat gibt, eine Hilfestellung gibt oder dich vielleicht auch sogar mal herausfordert? Also ein Christen.
Christin. Ja, ein paar. Also ich habe relativ viele Freundschaften und auch einige sehr gute, tiefe Freundschaften. Die Herausforderung ist, dass die meisten von denen international sind. Von dem her, ich habe so ein paar Freunde, die im Ausland leben, mit denen tausche ich mich dann alle paar Wochen aus, wo dann auch wirklich ein tiefer geistlicher Austausch da ist. Da ist natürlich nicht so dieses Day-to-Day. Da habe ich aber Lisa, die auch hier arbeitet. sie war auch schon bei unseren Straßen-Outreaches mit dabei und so. Und sie ist dann auch diejenige, die dann mal sagt so, hey du, da im nächsten Gespräch sollst du es vielleicht anders angehen lassen. Und mit ihr habe ich einen sehr, sehr guten Austausch. Und wir können uns gegenseitig herausfordern. Sie ist auch total on fire für Jesus und hat eine Leidenschaft für Evangelisation und so. Und da können wir uns sehr gegenseitig befeuern und dann auch gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Jetzt habe ich gesagt, okay, Lisa, ich will mein Gebetsleben noch intensivieren. Das und das ist meine Idee. Zieh mich bitte zur Rechenschaft. Frag hin und wieder mal nach. Und wenn ich es nicht mache, gib mir einen Tritt in den Hintern. Weil ein liebevoller Tritt in den Hintern ist das Wertvollste, was dir im Glaubensleben passieren kann. Von dem her ist mir schon immer sehr wichtig, da Leute zu haben, engere Freundschaften. Und ansonsten aber auch erfahrenere Christen, ältere Christen, die mehr Lebenserfahrung haben, wo man dann zum Beispiel beim Mittagstisch halt sagt, hey, lass mal über dieses oder jenes Thema reden, wo man dann mehr Perspektive bekommt, nicht ganz so viel persönliche Beziehung vielleicht da ist, aber wo man Perspektive bekommt.
Cool. Wie öffnen sich in deinem Alltag irgendwie regelmäßig Türen, um über den Glauben zu reden? Du hast ja eben aufgezeichnet, dass es gar nicht so leicht ist, an dem du hier arbeitest. Aber gibt es da bestimmte Orte oder bestimmte Zeiten, wo du mehr Möglichkeiten hast, dass sich wiederholt?
Ich würde jetzt nicht sagen, bestimmte Orte oder Zeiten, sondern eher in jeder Beziehung, die ich habe. Also wenn du mich kennenlernst, dann erfährst du eher früher als später, dass ich Christ bin. Entweder du hockst bei mir im Wohnzimmer und dann habe ich da dieses gelbe Schild über dem Türrahmen, wo drauf steht, Aufsehen zu Jesus. Allein dadurch weiß schon mal jemand, ah, okay, die nimmt das irgendwie ernster, dann kannst du darüber ins Gespräch kommen. Genauso aber, wenn ich jetzt halt jemand Neues kennenlerne. Weißt du, wenn du mich fragst, ja, was arbeitest du, dann habe ich drei Möglichkeiten zu antworten. Entweder ich sage, ich bin Texterin. Punkt. Okay, nächstes Thema. Oder ich sage, ja, ich bin Texterin in einer Stiftung. Dann ist vielleicht schon so, ah, okay, was denn für eine Stiftung? Oder Nummer drei, und das ist das, was ich wähle, ich bin Texterin in einer christlichen Stiftung. Und dann weiß die andere Person sofort, ah, okay, da steckt mehr dahinter bei ihr. Und dann hinterfragt die Person schon gar nicht so sehr, glaube ich, wenn ich dann später mal auf den Glauben zu sprechen komme, weil er schon von Anfang an gehört hat, ah, okay, die ist Christin. Und genauso einfach Gesprächsmöglichkeiten, die da sind, nutzen. Also zum einen einfach von sich selber erzählen, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich habe mich ausgeruht. Ja, oder ich sage, ja, am Wochenende, hey, da war ich in der Gemeinde. Übrigens, boah, ich habe da was gehört in der Predigt, das fand ich total spannend, darf ich das mit dir teilen? Oder, hey, letzte Woche habe ich was gelernt, nämlich dieses oder jenes. Oder ich sage, letzte Woche habe ich beim Bibellesen, ist mir dieses oder jenes wichtig geworden. Oder Gott hat mir das und das gezeigt. Gott hat mir, also ich bin Gott dankbar für, statt ich bin dankbar für. Diese kleinen Sachen in einem Interview, das hatten wir in einem der ersten Magazine mal, da hat ein Kumpel von mir, den haben wir da interviewt, hat gesagt, er sagt immer einen Satz mehr. Und für mich ist es oft so ein Wort mehr und das reicht schon aus.
Dass so eine Hook gibt.
Genau.
Und Interesse weckt.
Genau, entweder Interesse wecken, dass die Person nachfragt, hey, was meinst du denn damit? Oder ja, klar, darfst du davon erzählen. Oder dass ich dann halt einfach später nachfragen kann, drauf eingehen kann. Ich bin jetzt bei der Physiotherapie einmal in der Woche, langfristig, richtig cool, ich bin immer bei der gleichen. Und dann kann ich da halt auch sagen, so ja, ich arbeite das und das. Und dann kannst du nächstes Mal fragen, ja, okay, was hast du denn für eine Erfahrung mit dem Bibellesen? Oder ach, du bist aus der und der Kirchengemeinde oder so, bist du da jetzt noch dabei? Was hat sich denn in deinem Glauben verändert oder so? Also einfach immer ein bisschen aufmerksam sein, was für Anknüpfungspunkte sind denn da? Und dann einfach niederschwellig anknüpfen. Und wenn die andere Person nicht drüber reden will, dann wird sie es dir schon sagen. Und dann sagst du, hey, okay, alles klar. Und dann entweder versuchst du es halt ein paar Wochen oder Monate später nochmal oder du lässt es halt sein und dann ist auch okay.
Jetzt hast du gerade ein Beispiel gebracht, Physiotherapie. Da hast du dann wahrscheinlich mehrere Termine hintereinander, eine Anwendung, was auch immer. Und da kann man irgendwie auch ein bisschen Beziehung aufbauen oder in ein Glaubensgespräch kommen, wenn sich das ergibt. Wie ist das mit so Leuten, die man echt nicht oft sieht und nicht regelmäßig sieht, wie die Kassiererin an der Kasse oder der Friseur oder weiß ich nicht, redet man da auch?
Da muss ich sagen, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Gespräche, weil das überhaupt nicht zu meinem Persönlichkeitstyp passt. Also ich bin...
Du bist dann ganz stumm.
Ich bin dann sehr stumm, ja. Weil ich bin ein extrem beziehungsfokussierter Mensch. Und
ja, aber zu einem Friseur kann man ja auch eine Beziehung haben, wenn man da alle, weiß ich nicht, wie aufgeht.
Vermutlich theoretisch und ich gehe gar nicht hin.
So.
Ich war in meinem Leben zweimal beim Friseur.
Okay, gut, nehmen wir ein anderes Beispiel. Was weiß
aber
ich?
Sowas zum
Nachbarn, die Nachbarn. Da bist du ja jetzt im Sommerfest.
Genau, und da ist zum Beispiel auch, ich habe meine Nachbarin vor der Tür kennengelernt. Mhm. Dann haben wir WhatsApp ausgetauscht. Und dann schreibe ich halt mal so, hey, wie geht's dir? Und dann sagt sie was. Okay, und dann sage ich so, hey, tut mir leid, dass dir gerade da schwerfällt. Mhm. Das und das als Ermutigung. Dann trifft man sich mal zum Brunch oder so.
Aber jetzt kommen wir gleich noch zu, der Dienst da auf der Straße, das sind ja auch keine Beziehungen.
Ja, da ist aber direkt da, okay, das ist meine eine Chance, dem einen Stein in den Schuh zu legen.
Ah, okay.
Wo der andere aber schon redebereit ist. Ich weiß nicht, also sowas, ich weiß auch so, im Bus, an der Bushaltestelle, beim Einkaufen oder so. Ich bin der Typ Mensch, ich werde nicht gerne angesprochen von Leuten und ich spreche nicht gerne Leute an.
Ja, aber auf der Straße
machst du das? Und du hast da diese 2 Minuten an der Kasse irgendwie, wo du dem vielleicht was mitgeben kannst oder so. Und da habe ich gar nicht irgendwie den Kopf dafür. Auf der Straße weiß ich, okay, ich gehe jetzt konkret dahin, zum Beispiel mit einer bestimmten Frage, stell die Frage und dann weiß ich, ich werde ein paar Minuten bis eine Stunde, je nachdem, wie offen die Person ist, ein Gespräch haben und kann dann vielleicht irgendwie Nummer austauschen.
Aber das kann man an der Kasse jetzt nicht machen, es sei denn, du hast einen extrem großen, langen Einkauf.
Und dann hat die Kassiererin aber meistens auch was anderes zu tun, als noch nebenbei ein Pläuschen zu halten.
Okay, also dann habe ich das richtig verstanden. Du bist vor allen Dingen so beziehungsorientiert und deine Gespräche sind so persönliche Begegnungen, die auch längerfristig angelegt sind, so ein One-on-One-Präsenz oder wie man das auch immer nennen soll. Ich habe aber jetzt auch immer wieder rausgehört, dass du auch digital unterwegs bist. Hast du auch so digitale Beziehungen oder rein digitale Beziehungen?
Sehr viele sogar.
Interessant.
Also ich habe Freunde sagen wir mal so ein bisschen scherzhaft, ich habe überall auf der Welt Freunde außer in Deutschland. Also ich habe schon ein paar Freunde in Deutschland, aber die meisten sind tatsächlich, also ich habe einen guten Freund, der ist Muslim, der wohnt in Marokko. Ich habe Freunde in China, in Korea, in Japan, in Amerika, in Kanada, Frankreich, Italien, keine Ahnung, überall. Das heißt, das läuft eigentlich alles digital. Manches sind Freundschaften, wo ich die Leute persönlich kennengelernt habe und dann ging es halt digital weiter. Also entweder die haben halt, waren eine Weile in Deutschland, sind dann wieder nach Hause gegangen oder wir waren gemeinsam bei der Steiger Missionsschule. Oder dann eben, ich war in Korea, die waren auch in Korea, sind dann nach Hause oder sind jetzt noch in Korea oder so.
Mhm.
Und manche kenne ich tatsächlich auch nur online, habe sie auch noch nie getroffen. Bin dann halt viel mehr mit Schreiben beschäftigt oder so. Mhm. Aber auch da kann man über den Glauben reden. Also mit meinem muslimischen Freund habe ich viel über Jesus geredet, der ist auch total offen. Nicht so, dass er persönliches Interesse hat, aber dass ich halt von mir erzählen kann und so. Auch da, ich weiß nicht, was Gott für Samen sät.
Mhm.
Also von dem her, das Medium muss da eigentlich nicht irgendwie dich aufhalten. Also ich bin jetzt nicht in den sozialen Medien unterwegs, dass ich groß poste oder so. Ich like nur. Weiß auch nicht, inwiefern das zielgerichtet ist. Ich glaube, es hat sicher seinen Stellenwert. Es kommen Leute durch Social Media und so zum Glauben. Ich glaube, im Großen und Ganzen geht es aber wirklich um die persönliche Beziehung. Aber ob die dann persönlich stattfindet oder online, das ist dann halt nochmal eine andere Frage. Grundsätzlich ist es natürlich leichter, wenn sie persönlich stattfindet. Aber die Frage ist immer, inwiefern geht das? Weil dann musst du dich halt treffen. Dann müssen beide Zeit haben. Dann hat jeder seinen Terminplan, der sehr voll ist. Insofern ist es natürlich leichter online, weil du antwortest halt dann, wenn du Zeit hast. Oder hin und wieder alle paar Wochen telefonierst du mal oder so. Und dann kannst du auch gute, tiefe Beziehungen aufbauen.
Würdest du denn sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen digitalen und persönlichen Begegnungen? Worin liegt der?
Grundsätzlich, jetzt mal gar nicht unbedingt beim Evangelistischen, aber grundsätzlich ist natürlich einfach, wie gesagt, digital, du kannst halt antworten, wann du willst.
Ja.
Das heißt aber, du hast halt nicht mehr so diese unmittelbare Beziehung zwischen dem Austausch und deinem Leben. Mhm. Es ist eigentlich eher was nebenher läuft, als jetzt halt mit meinen Arbeitskollegen, wo ich dann sage, hey, okay, lass jetzt nach der Arbeit noch irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder so und erzähl mir, wie dein Tag war. Das ist natürlich eine andere Art vom Austausch. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Also ich meine, klar, mit jemandem persönlich auf der Couch zu hocken und zu reden, ist was anderes, als ihm eine Nachricht zu schicken. Du hast gerade beim Chatten hast du halt viel, viel mehr Raum für Missverständnisse. Es wird schnell aufwendig. Also wenn jetzt mit jemandem auch Glaubensgespräch führst und dann schreibt dir so ein Paragraph und dann schreibst du so ein Paragraph zurück und dann ist natürlich auch eine gewisse Hürde da, jetzt allein schon in den Chat reinzugehen, ist natürlich leichter, wenn jetzt der andere auf der Couch sitzt und du sagen kannst, so, warte, Moment mal, was meinst du denn damit? Oder da kannst du halt leicht auch eine Stunde oder zwei reden oder so. Ich hatte auch schon Glaubensgespräche, die gingen 5 Stunden lang oder so. Und danach ist alles gut und du gehst nach Hause und gut ist. Wenn wir jetzt das gleiche Gespräch, diese 5 Stunden getippt hätten, da
wärst du wahnsinnig.
Da wirst du wahnsinnig, ja.
Ja gut, man kann auch Videocall machen. Oder
genau,
sowas,
ne? Ja, das ist dann eben das andere.
Wenn die Zeitverschiebung nicht zu groß ist.
Genau, oder wenn einer bereit ist, Opfer zu bringen. Also ich meine, theoretisch geht eigentlich auch das. Man findet, wenn es dir wichtig ist, wirst du für Wege finden.
Jerusha, ich weiß selber, wie herausfordernd es ist, Alltagsmission zu leben, aus deiner eigenen Bubble rauszukommen. Viele unserer Zuhörer wissen es auch. Als Christen sind wir irgendwie oft in so einer christlichen Bubble eher drin. Was würdest du jemandem raten, der kaum Nicht-Christen kennt? Wie kommt man da raus?
Ich denke, es gibt verschiedene Wege. Das eine ist, wende dich an deine christlichen Freunde, die nicht christliche Freunde haben. Sag, hey, du hast doch viele nicht christliche Freunde. Magst nicht mal einen Spieleabend mit mir machen?
Und die mitbringen.
Und lerne ich die auch die mal mitbringen kennen. Oder du lädst die ein und ich darf auch kommen. Und so kann man versuchen. Und ansonsten werd kreativ. Überleg, was machst du gerne? Und dann such dir was, wo du das machen kannst. Wie für mich war das, ich liebe es zu singen. Ich singe auch gerne mit Leuten zusammen. Und dann hat mir eine Schwester aus der Gemeinde empfohlen, so, hey, du, es gibt da einen Chor. Also falls du gerne singst und gerne mit Nichtchristen zusammen bist. Und sie hat es eigentlich ja Spaß gemeint. Und ich war so, ich singe gerne und ich wäre gerne mit Nichtchristen zusammen. Ja, dann gehst du halt dahin.
Was habt ihr denn gesungen?
Alles Mögliche. Also Pop, Disney, bisschen Jazz.
Keine Volkslieder.
Nee. Nee, dankbarerweise nicht.
Okay, gut.
Nee. Und dann schaust du halt, dass du da reinkommst. Und ansonsten, ich glaube, dass ich da jetzt schon so ein bisschen in einer besonderen Position bin. Oder wir, die meisten Christen hätten die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, weil sie nicht in so einer krassen christlichen Bubble sind von christlicher Arbeit und nur christliche Gemeinde und nur christliche Nachbarn. Weil das war auch noch, als ich hierher gezogen bin, habe ich ja hier in der WG gewohnt. Das heißt, ich hatte nur christliche Nachbarn. Du hast deine Möglichkeiten. Du hast in der Regel Nachbarn, mit denen du in Kontakt kommen kannst. Du hast in der Regel Arbeitskollegen, mit denen du in Kontakt kommen kannst. Vielleicht wohnst du noch bei deiner Family. Dann kannst du sagen so, hey, dein Freundeskreis, wenn das Geschwisterkind zum Beispiel in einer ähnlichen Altersgruppe ist, ja, kann ich da mal hin? Oder wenn du jetzt halt eine Mama bist, dann unterhältst du dich halt mit den Müttern am Spielplatz oder so. Und so kann man dann eigentlich Leute kennenlernen. Also ein bisschen schauen, okay, wo schlummern schon potenzielle Freundschaften? Und ansonsten, wo kann ich neue Leute kennenlernen?
Cool. Ja, falls du den Newsletter noch nicht bekommst, abonniere ihn unbedingt. Darin versorgen wir dich regelmäßig mit Tipps und Angeboten für deine Alltagsmission. Und den Newsletter findest du auf holkerbach.org/newsletter. Einfach anmelden, dann kriegst du den regelmäßig. Ja, Jerusha, erzähl mal, wann hat es bei dir Klick gemacht? Also dieser Moment, wo du dachtest, ich will Menschen zu Jesus führen.
Ich weiß nicht, ob es den Moment in diesem Sinne gab, weil wie gesagt, mir war es eigentlich immer wichtig. Ich habe das erste Mal wirklich verstanden, dass es Gott gibt und dass ich ihn ernst nehmen muss, da war ich 6. Und dann war ich in einer sehr guten...
Da erinnerst du dich noch dran?
Da erinnere ich mich noch dran, ja. Wow. Das war an Weihnachten und ich hatte ein recht unverschämtes Gebet gebetet. Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dieses Kissen zu Weihnachten haben. Dann habe ich dieses Kissen zu Weihnachten bekommen, entgegen aller Erwartungen. Und das hat mir schon so die Augen geöffnet, so, okay, es gibt Gott und ich glaube, den muss ich ernst nehmen. Und wie gesagt, dann war ich in einer sehr guten, bibeltreuen Gemeinde, von dem her, ich habe von klein auf geglaubt. Und deswegen, ich erinnere mich auch dran, in der Grundschule bin ich, da war ich dritte, vierte Klasse, bin ich mit einer Freundin um den Platz gelaufen und habe mit ihr über Jesus geredet. Von dem her, das war eigentlich schon immer da. Und dann auch der Wunsch, okay, ich glaube, dass das wahr ist, alle anderen sollen das wissen, ich will Leute zu Jesus hinführen. Aber es ist schon noch mal deutlich intensiver geworden jetzt in den letzten Jahren und so ein ganz großer Punkt. Also ich bin zwar nach Korea als Missionarin, aber war eigentlich danach, als ich bei der Steiger Missionsschule war, weil ich da Gott noch mal ganz neu kennengelernt habe und viel, viel intensiver. Und da hat er wirklich so meine Liebe zur Evangelisation noch mal vertieft und so richtig angefacht und eine richtig heiße Glut draus gemacht. Und seitdem ist es so richtig mein Anliegen, zu sagen, okay, ich will dafür leben. Ich will das nicht nur irgendwie so nebenbei oder für ein Jahr, sondern ich will, dass das Zentrum dessen ist, was ich die 24 Stunden am Tag über mache.
Was treibt dich dabei an? Warum investierst du da rein?
Weil ich weiß, dass es wahr ist und weil ich weiß, dass es gut ist. Also wie gesagt, so seit meiner Rückkehr zu Jesus, ich erlebe ja, was es bedeutet, Jesus zu kennen. Und das ist nicht nur so ein, ja, ist ganz nett, ist ganz gut. Das ist kein, was man oft hört, ist so, ja, ist schön, wenn es dir für dich funktioniert. Ist ja schön, wenn es dir gut tut. Aber es ist mehr als das. Es gibt keine tiefere Freude. Es gibt keinen tieferen Frieden. In diesem Sinne, es gibt keine größere Herrlichkeit, als mit Jesus zu leben. Und davon bin ich immer wieder überwältigt und dann will ich, dass das jeder weiß. Und dann insbesondere, wenn ich die Person kenne, wie gesagt, ich bin sehr emotionsgetrieben und ich bin sehr beziehungszentriert, ne? Und sage ich, boah, natürlich, okay, ich liebe diese Person, ja. Ich kenne jemanden gar nicht so lange und investiere so viel Herz in die rein. Das hat Gott mich einfach geschaffen. Und dann kann ich gar nicht anders als sagen, du musst doch Jesus kennenlernen. Du musst wissen, was du verpasst. Du musst wissen, das ist die Wahrheit. Das ist nicht nur irgendein schönes Märchen oder so. Es ist die Wahrheit und sie ist gültig für dich und sie wird dein Leben im besten Sinne vollkommen auf den Kopf stellen. Das musst du wissen.
Du bist begeistert.
Ja.
Schön. Wie bereitest du dich auf solche Glaubensgespräche vor?
Es gibt verschiedene Komponenten. Das eine ist Gebet. Das ist, sage ich mal, die geistliche Komponente. Da ich sage, okay, mit wem will ich mich denn irgendwie treffen oder mit wem möchte ich online oder wie auch immer drüber reden. Und dann konkret für die Person beten und zwar längerfristig, immer wieder. Das können lange Gebete sein, können aber auch kurze Gebete sein. Das muss oft, glaube ich, gar nicht so umfangreich sein. Dass ich auch immer wieder bete, okay, Gott schenkt mir das richtige Herz dabei. Also nicht nur für die andere Person beten, sondern auch für mich selber. Dass ich sage, okay, ich möchte Gelegenheiten gut wahrnehmen. Ich möchte mehr zuhören als reden. Ich möchte Fragen stellen. Bitte schenk du mir die richtigen Worte und so. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich noch einen zweiten Punkt hatte. Genau, der zweite Punkt ist, sich inhaltlich vorzubereiten. Dass man zum Beispiel bei Apologetik einfach so ein bisschen die Basics drauf hat. Oder wenn ich sage, okay, boah, das war jetzt eine Frage in einem Gespräch, die konnte ich überhaupt nicht beantworten, dann gehe ich die danach durch und sage mir, ja, okay, wenn mich das nächste Mal jemand das fragt, was könnte ich denn dann sagen? Und dann spiele ich im Kopf einfach ein bisschen Gespräche durch. Ja, okay, was sagt der andere dann vielleicht? Das sind imaginäre Gespräche, aber sie helfen mir, mich vorzubereiten.
So Training.
Genau, einfach Training. Also ich bin jetzt nicht so diejenige, die sich hinsetzt und irgendwie aufschreibt oder einen Kurs macht oder sowas, das taugt mir gar nicht. Aber ich führe sowieso ständig Selbstgespräche. Mein Hirn ist immer so 24/7 an. Und dann kann ich das ja auch irgendwie in was Gutes investieren.
Wie schläfst du nicht?
Doch, aber ich träume ja auch. Nein, mein Hirn, ich habe ADHS. Mein Hirn ist sehr aktiv, die meiste Zeit meines Lebens. Und von dem her, das dann einfach in was Gutes zu investieren und dann eben zum Beispiel Podcasts zu hören oder Bücher zu lesen. Oder dann im Kopf eben Gespräche durchzugehen, okay, was diese oder jene Frage oder wenn dann in einem Film zum Beispiel irgendwas vorkommt, eine Frage wie, wie kann Gott dies oder jenes zulassen oder ja gut, übers Christentum weiß ja jeder das okay, wie würde ich denn darauf reagieren, wenn das jetzt jemand in einem Gespräch sagen würde, wo ich da bin? Oder ein Podcast. Ja, okay, Moment, wie würde ich denn an seiner Stelle antworten? Mhm. Ich mag auch die Videos von Stuart und Cliff Knechtle total gerne. Mhm. Die machen so Apologetik am Campus. Und da dann auch einfach mal zu überlegen, okay, wenn mir jetzt jemand diese Frage stellen würde, wie würde ich denn darauf antworten? Mhm. Und es hilft einfach, vorbereitet zu sein und einerseits zu wissen, okay, das sind Defizite, da weiß ich eigentlich gar nicht, was ich glaube oder warum ich glaube, was ich glaube. Mhm. Und zum anderen hilft es dir, es im Kopf schon mal sofort zu formulieren, okay, würde mein Gegenüber das verstehen, wenn ich es so erkläre? Mhm. Brauche ich da vielleicht eine andere Wortwahl? Muss ich da vielleicht noch Begriffe erklären oder so? Und es gibt ja halt auch eine gewisse Ruhe und Freimütigkeit, wenn diese Fragen dann kommen, dass du dann sagen kannst, okay, ich habe schon mal überlegt, hier ist tatsächlich auch eine Antwort drauf.
Ja, cool. Was war für dich denn so am Anfang am schwersten, als du mit persönlicher Evangelisation angefangen hast? Und was hat sich da mittlerweile auch verändert?
Also das Interessante ist, ich habe persönliche Evangelisation betrieben, bevor ich wusste, dass sie existiert.
Okay.
Ich war in Korea.
Die geborene Alltagsmissionarin. Okay, du warst in Korea.
Ich war in Korea mit dieser Studentenmission und meine Aufgabe war eigentlich direkte Evangelisation am Campus. Mhm. Und aus verschiedenen Gründen fiel mir das unfassbar schwer. Und am Ende habe ich mich eigentlich gefragt, so, boah, bist du nicht eine totale Versagerin? Was sollte das hier alles? Und dann habe ich aber rückblickend geschaut und war so, ich habe doch mit ziemlich vielen Leuten über den Glauben geredet. Und dann kam ich hierher und ihr habt mir erzählt, übrigens, es gibt sowas, das nennt sich Alltagsmission und das sollte jeder Christ machen. Und das ist persönliche Evangelisation. Und persönliche Evangelisation heißt einfach in einer persönlichen Beziehung über Jesus reden. Und ich war so, das mache ich seit Jahren. Mir hat es da gar nicht so getaugt, direkte Evangelisation auf dem Campus zu machen. Aber schon da hatte ich total viele Beziehungen, wo ich das schon gemacht habe. Mhm. Es war die Einleitung, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Meine Frage war, was fiel dir anfangs am schwersten in der persönlichen Evangelisation? Wie hat sich das so entwickelt?
Ja, von dem her kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es so einen Anfang gab, wo mir was schwer fiel, weil ich es, wie gesagt, ich habe schon gemacht, bevor ich wirklich wusste, dass es gibt.
Ja, du bist sehr beziehungsorientiert und da hast du es einfach mit einfließen
lassen. Genau, also von dem her, es ist für mich eigentlich das Natürlichste überhaupt, über Jesus zu reden. Ich denke, was sich aber verändert hat, ist, dass ich es jetzt halt viel, viel bewusster mache, dass ich sage, okay, das ist auch mein Ziel, ich bete jetzt konkret dafür. Davor, also auch in Korea, war es eigentlich eher so, ich nutze halt jede Möglichkeit, die es gibt, um über Jesus zu reden. Und jetzt ist es aber viel mehr so, dass ich sage, okay, ich suche nach Gelegenheiten, ich versuche rauszufinden, was die Person bewegt konkret und nicht einfach jetzt halt nur meinen Inhalt, den ich weitergeben will, hinzuklatschen, sondern noch mehr Wert auf dieses Kennenlernen und Interesse entwickeln zu legen. Ich glaube, das hat sich entwickelt.
Manche denken ja so, ja, ich bin kein geborener Evangelist und ich habe auch nicht die Gabe, die Geistesgabe des Evangelisten. Was würdest du dazu sagen?
Auf mich oder allgemein?
Allgemein. Wenn dir sowas jemand sagt.
Dann würde ich sagen, vollkommen irrelevant in Bezug auf deine Alltagsmission. Mhm. Der Evangelist hat sicher eine bestimmte Begabung für Evangelisation an sich, dass ihm Evangelisation besonders leicht fällt, dass er leicht in Gespräche kommt und so, dass er da irgendwie vielleicht auch viel Wissen hat, dass er Menschen wirklich näher zu Jesus hinbringen kann. An sich ist der Evangelist, ist sein Job aber auch, die Gläubigen genau dafür auszurüsten, Epheser 4, ne, für die Zurüstung der Gemeinde. Das heißt, du musst gar kein Evangelist sein, um zu evangelisieren, sondern der Missionsbefehl von Jesus gilt für jeden einzelnen Christen, genauso wie sei sanftmütig, lass die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Das richtet sich an jeden einzelnen Christen und du kannst nicht sagen, ja, ich habe jetzt aber nicht die Geistesgabe der Sanftmut, also darf ich zornig sein.
Gibt es überhaupt nicht die Geistesgabe der Sanftmut?
Stimmt natürlich.
Gut, ja.
Ja, oder
ich weiß, was du meinst.
In einer frühen Podcast-Folge von dir und Jochen, da hat einer von euch mal gesagt, von wegen, ich habe nicht die Gabe zum Toilettenputzen, deswegen muss ich es nicht machen oder ich habe nicht die Gabe des Großzügigseins, also darf ich geizig sein oder so. Das fand ich sehr eindringlich. Also von dem her, zu evangelisieren heißt ja eigentlich nur über Jesus reden, über das reden, was er getan hat. Und das sollte etwas sein, was aus unserem Herzen rauskommt. Wir sollten voll davon sein. Es sollte für uns eigentlich nicht eine Überwindung zu sein, über das zu reden, was das Beste ist, was uns jemals passiert ist. Von dem her, ich verstehe es, wenn jemand sagt, ich fühle mich unsicher. Aber an Unsicherheiten, erstens kannst du dafür beten und zweitens kannst du dran arbeiten. Du kannst lernen, beziehungsfähig zu sein, du kannst lernen, sprachfähig zu sein. Die Frage ist, kommst du deinem Auftrag nach? Und ich glaube, bei vielen ist das Problem gar nicht mal unbedingt die Sprachfähigkeit oder Beziehungsfähigkeit, sondern eher die Frage der Identität. Mhm. Nehmen sie für sich diese Berufung an, dass sie konkret dazu berufen sind, zu evangelisieren und eben nicht nur ein Billy Graham oder sonst irgendwie jemand.
In deinen letzten Sätzen hast du mir jetzt eine richtige Steilvorlage für eine Werbeeinlage gegeben, nämlich für Grow. Es geht um bedeutungsvolle Beziehungen, es geht darum, sprachfähig zu werden, es geht darum, gute Fragen zu stellen. Was hast du noch gesagt? Du hast noch gerade irgendein Thema. Identität, wer bin ich in Christus? Genau, was hat das damit zu tun? All das sind Themen, die du bei Grow findest. Grow ist das Trainingsprogramm zur Alltagsmission von Heukebach und du findest es auf heukebach.org/grow. Da kannst du dich gleich sofort anmelden, da kriegst du einen kostenfreien Zugang und dir eine Lektion anschauen, die kannst du selber machen. Du kannst sie aber auch in einer Gruppe machen mit Leuten, wo du denkst, boah, das wäre richtig cool, wenn wir das als Hauskreis, als Kleingruppe machen. Sehr empfehlenswert. Okay, also
ich muss einmal ganz kurz noch dazu einhaken, weil was ich richtig cool finde bei Grow ist nicht irgendwie so ein Kurs. Ich bin überhaupt kein Typ für Kurse, sondern es sind ja diese einzelnen Lektionen und du kannst dir dieses eine Thema raussuchen, das für dich wichtig ist. Also wenn du sagst so, hey, Identität, ich habe schon mal grundsätzlich verstanden, dass ich es brauche, aber ich weiß nicht, wie ich die Beziehungen bilde, dann machst du die Lektion dazu. Und wenn du eine zur Menschenfurcht brauchst, dann machst du die zur Menschenfurcht von dem her.
Ja.
Mach die Folgen.
Oder eben haben wir noch Lektion. Ein Thema, zum Beispiel Gottes Wirken und meine Verantwortung. Ja, ist auch so ein Thema. Okay. Jerusha, zurück zu dir. Du bist auch auf der Straße, haben wir gerade öfters drüber gesprochen. Machst du relativ regelmäßig, ist mehr so die konfrontative Evangelisationsmethode. Wildfremde Leute, du gehst auf sie zu, hallo, kann ich reden mit dir? Und redest über deinen Glauben. Anders als in der Alltagsmission. Das ist für viele Christen unvorstellbar. Einfach wildfremde Leute anquatschen. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich kann es, erstens kann ich es verstehen, dass es für Leute sehr wild fremd ist, weil ich da eigentlich auch nicht überhaupt der Typ dafür bin. Also ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich rede nicht gerne mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich denke, den Anfang dazu gab es, als ich halt mit der Studentenmission erst in Deutschland und dann in Korea in Berührung gekommen bin. Da war es natürlich schon so, dass wir am Campus auch rausgegangen sind. Das war für mich aber immer eine Riesenüberwindung, da auf Leute zuzugehen. Und das war dann tatsächlich durch die Steigermission. Die Steigermission hat zur Zielgruppe junge Erwachsene in Großstädten, die nicht von sich aus in die Kirche gehen würden. Das heißt, man versucht zu überlegen, ja okay, wenn sie nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen gehen, wie erreichen wir sie denn dann? Und da ist gerade so dieses Thema Kreativität riesengroß, also Musik, Tanz, Kunst und sowas, wenn wir viele Leute sind, also wo wir in Amsterdam waren, da waren wir halt 150 Leute, da kannst du auch mal eine Tanzeinlage mit 150 Leuten machen oder du ziehst mit Pauken und Trompeten durch die Stadt und kommst dann ins Gespräch oder so. Wenn du weniger Leute hast, sind es natürlich ein bisschen andere Sachen, aber dann machen wir zum Beispiel Kunstinstallationen oder halt irgendwie kreative Fragen oder so. Und das hat mir total geholfen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich festgestellt habe, zum einen, ich habe einen Aufhängungspunkt, wie kann ich mit Leuten ins Gespräch kommen? Und zum anderen, auf diese Art und Weise sind Leute total offen, über ihren Glauben zu reden. Ich meine, klar, du hast immer auch die Leute, sagen, nee, kein Interesse. Aber im Großen und Ganzen, also so, wenn ich rausgehe, ich habe eigentlich jedes Mal mindestens ein gutes Gespräch. Ich habe oft wirklich Gespräche, die eine halbe oder dreiviertel Stunde lang gehen, ohne dass man sich im Kreis dreht. Und da haben wir halt auch verschiedene Hilfsmittel und die haben es mir viel einfacher gemacht. Und ich glaube, das würde es auch vielen anderen Leuten einfacher machen, das zu machen. Also zum Beispiel ganz praktisch, wir haben dann halt so ein Schild, wo dann eine Frage draufsteht und dann sind da Zettel hingeklebt. Und je nachdem, wir gehen immer zu zweit raus und je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, schreibst du da halt eine Frage hin. Also es gibt Leute, die schreiben dann halt hin, was ist Liebe? Was ist Hoffnung? Was ist der Sinn im Leben oder sowas? Ich persönlich mag die direkteren Fragen. Ich frage dann, was kommt nach dem Tod? Und dann gehe ich halt hin und sage so, hey, darf ich dich einen Moment stören? Wir haben eine Frage, was ist denn deine Antwort? Schreib gerne auf, egal was es ist. Und dann sind die Leute schon mal so, ha, okay, da hat jemand Interesse an mir. Ah, okay, das ist kein Stand von Zeugen Jehovas oder so, die mir irgendwas in die Hand drücken wollen oder so. Und dann kommen sie so mit den Leuten ins Gespräch und das funktioniert total gut. Das ist der eine Punkt. Was ich aber auch sagen muss, es ist nicht was für jeden. Also ich glaube, dass mehr Leute es könnten, also sowieso mit Gottes Hilfe, aber ich glaube, dass viel mehr Leute es machen könnten, wenn sie die für sie passende Art finden. Aber es muss nicht jeder machen. Ich glaube, gerade auch das ist was, wo du sagst, das geht vielleicht auch mehr in Richtung von Evangelisation, die einem Evangelisten mehr liegt. Ich glaube, dass Gott mir die Gabe der Evangelisation geschenkt hat. Ich merke das auch, ich liebe hier meine Arbeit, die ja wortwörtlich ist, Christen für die Evangelisation auszurüsten. Mir fällt das relativ leicht, das fällt nicht jedem leicht und das ist auch in Ordnung. Ich glaube aber, dass man es zumindest mal probieren sollte, weil du kein Evangelist sein musst, um es zu machen. Und es, wie gesagt, auch eine richtig gute Gelegenheit ist, um halt Leute kennenzulernen und zu sagen, okay, und damit gehen wir jetzt über in die persönliche Evangelisation.
Gibt es ein Gespräch auf der Straße, das du in besondere Erinnerung hast, Begegnung?
Ich glaube eher Begegnungen und jetzt nicht mehr so die Gesprächsinhalte oder so. Aber vor ein oder zwei Jahren waren wir am Valentinstag, waren wir in Köln. Und da hatte ich ein richtig interessantes Gespräch mit zwei Jungs. Einer war ein Sikh und einer war Jude. Und wir hatten die Frage, was ist Liebe? Und der eine hat eigentlich irgend so eine richtig, also sie waren vielleicht 17, 18, und der eine hat eigentlich irgend so eine richtig kindische, richtig unlustige, schlechte Antwort aufgeschrieben. Und wir haben dann aber einfach nachgefragt, ja, warum denn? Und darüber sind wir in so ein tiefes Gespräch gekommen, das so lange ging. Und am Ende meinte der jüdische junge Mann, ich glaube, jetzt möchte ich mich noch mal mehr mit der Tora beschäftigen, was da wirklich drin steht. Und das fand ich richtig stark. Und jetzt hat vergleichsweise vor kurzem, vor ein paar Wochen oder so war das, da waren wir auch unterwegs, meine Freundin war mit dabei und uns hat einer angesprochen und ich wusste innerlich irgendwie sofort so, oh nee, mit dem kann ich nicht reden, da kommt nichts Gutes bei raus. Und sie kam dann aber mit ihm ins Gespräch und war jetzt auch nicht so krass gut, aber dadurch standen wir an der Ecke und ich hatte so ein Schild und lauter Leute kamen auf mich zu, ja, was hast du denn da, boah, darf ich da auch dran schreiben? Und hatte da auch richtig gute Gespräche, die zum Teil auch richtig lange gingen. Und da war ein junger Mann, unsere Frage war, glaube ich, wofür lebst du? Und der war wohl am Anfang schon mal da, als noch mehr Leute da waren, ist gegangen und ist später wiedergekommen und stand dann da, ja, darf ich das dann fragen, was ist denn deine Antwort da drauf? Und dann habe ich ein bisschen erklärt. Dann hat er nachgefragt und dann habe ich noch ein bisschen erklärt und er hat noch mehr gefragt. Und ich hatte so eine Ruhe, okay, gerade muss ich nicht fragen, gerade darf ich einfach antworten. Und ich durfte mit dem bestimmt so eine halbe Stunde reden und einfach nur über meine Hoffnung, die ich in Jesus habe, reden. Und das war so bewegend, das war so ein schönes Erlebnis. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
Ich habe nicht mitgezählt, aber du hast jetzt in unserem Gespräch bisher sehr oft ein gutes Gespräch. Das war ein gutes Gespräch. Woran machst du fest, was ein gutes Gespräch ist in diesem Sinn?
Ich würde sagen, zum einen, dass ich nicht das Gefühl habe, mein Gegenüber würde mir gerade lieber entwischen und steht nur noch da, weil er höflich ist.
Okay.
Sondern der andere zeigt Interesse, fragt selber nach.
Man kommt in einen Dialog.
Genau, man kommt in einen Dialog. Also das eine ist natürlich total wertvoll, wenn ich Fragen stellen kann und ich merke, der andere fängt an nachzudenken. Gerade sowas wie, boah, das ist eine voll gute Frage, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Person danach noch drüber nachdenkt, dass sie vielleicht anfängt zu beten oder in der Bibel liest oder so. Und das andere ist aber wirklich der Aspekt des Dialogs, wenn die Person fragt, ja, okay, und was glaubst du denn? Da helfen uns diese Fragen auf den Schildern auch total, weil die Leute dann so oft sind, sie erzählen ein bisschen und so, ja, warum macht ihr das eigentlich? Oder ja, was ist denn deine Antwort darauf? Und dann kann ich einfach Wahrheit teilen. Ich kann entweder von meinem Zeugnis erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe, wie er mich zu sich geholt hat, wie er mich gerettet hat. Oder ich kann über apologetische Sachen was sagen, ich kann Wahrheiten aus der Bibel weitergeben. Und das, will ich sagen, ist ein gutes Gespräch, wenn die andere Person am Ende auch geht und sagt, danke, das war ein gutes Gespräch oder danke, da will ich nochmal drüber nachdenken.
Sehr gut. Jerusha, kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du müsstest dich entscheiden, entweder du darfst nur noch auf die Straße gehen, konfrontativ mit deinem Schild, mit Leuten ins Gespräch kommen oder Alltagsmission leben. Was würdest du machen?
Das ist sehr leicht, Alltagsmission, weil ich da sowieso ähnliche Gespräche habe, wie die ich auf der Straße habe.
Okay, gut.
Also ich glaube, für mich ist jetzt nicht so, dass das Besondere auf der Straße zu sein und mit Leuten zu reden. Ich schätze die Art von Gesprächen, die ich da habe. Und diese Art von Gesprächen kann ich aber auch potenziell mit Freunden haben. Also klar, bei Freunden ist oft, geht es in eine etwas andere Richtung. Weil, keine Ahnung, ich treffe mich mit denen zum Abendessen, dann sitze ich selten da so, ja, okay, ich habe jetzt hier mein Schild, was kommt denn nach dem Tod? Und dann redest du eine Dreiviertelstunde darüber, sondern da ist ein kürzerer Austausch, vielleicht über verschiedene Themen oder so. Aber an sich kann ich auch mit Freunden, also ich habe auch mit Freunden schon über apologetische Fragen sehr lange geredet. Und da fühle ich mich auch viel besser. Also wie gesagt, ich spreche mit fremden Leuten, weil ich will, dass sie das Evangelium hören. Aber wenn ich es vermeiden kann, mit fremden Leuten zu reden, dann mache ich das gerne.
Bist du da lieber alleine unterwegs oder mit Freunden?
Definitiv mit Freunden. Also wir sind eigentlich immer eine kleine Gruppe, je nachdem, wie viele mitkommen. Aber wir schauen eigentlich immer, dass man mindestens zu zweit rausgeht. Und das gibt mir auch Kraft. Wie gesagt, ich fühle mich nicht so wohl dabei, Leute anzusprechen, die ich nicht kenne. Und dann ist es... es gibt dir einfach Kraft, noch jemanden dabei zu haben. Es ist auch voll gut, weil manchmal bist du mit jemandem tiefer im Gespräch und dein Kollege redet nicht mit, aber dann kann der seitlich dastehen und kann für das Gespräch beten oder andersrum. Du kannst auch sagen, boah, also ich hatte es auch schon, wo ich gesagt habe, boah, ich habe heute eigentlich überhaupt keine Kraft oder ich habe voll Kopfschmerzen oder ich bin geistlich irgendwie gar nicht da. Okay, Jesus, ich gehe trotzdem zu dem Outreach, weil ich merke, du willst, dass ich hingehe. Aber ich habe gar nicht die Kraft, das zu machen, wo ich dann so oft erleben durfte, dass Gott mir irgendwie gezeigt hat, hey, es ist okay, diese Person wird reden und ich will, dass du einfach dastehst und für das Gespräch betest. Und das ist total wertvoll. Und das andere ist eben auch so die Komponente, dass man sich danach Feedback geben kann, dass man dem anderen auch sagen kann, hey, das und das hast du voll gut gemacht, behalt dir das bei. Oder dass der andere einem halt sagen kann, hey, da und da, das war nicht so gut, das wäre anders besser gewesen, üb nochmal, genau.
Du warst ein Jahr in Südkorea. Was hast du da über Alltagsmission gelernt, dass du hier in Deutschland anders machst oder beibehalten hast?
Also wie gesagt, jetzt halt nicht so konkret, dass ich sage, ich habe es gelernt, weil ich kannte diese Unterscheidung noch nicht so. Aber ich glaube allgemein von meiner Zeit in Korea, was ich gelernt habe, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, sie sind sehr, sehr indirekt, die Menschen dort, und wir sind sehr, sehr direkt. Und das hat mir mehr ein Bewusstsein dafür gegeben, Menschen ticken unterschiedlich und du musst sie mehr verstehen. Also du könntest jetzt sagen, ja okay, warum sagen sie dir denn nicht einfach, was sie meinen, und du kannst sie dafür verurteilen. Aber das Spannende ist, gerade bei diesem Kulturunterschied, das Herz dahinter ist das Gleiche. Weil ich sage, weil ich dich respektiere, sage ich dir klipp und klar, was mein Problem mit dir ist, weil dann kannst du das Problem irgendwie beheben und wir können eine gute Beziehung haben. Und ich rede nicht lange drum rum und ich rede nicht erst mit anderen drüber. Die Koreaner sagen, weil ich dich respektiere, will ich dich nicht verletzen und deshalb knall ich dir nicht ins Gesicht, was du falsch gemacht hast, sondern ich rede ein bisschen drum rum und wir nähern uns dem Thema langsam und dann kann ich dir behutsam sagen, schau mal, da und da hast du einen Fehler gemacht zum Beispiel. Und von dem her, das ist, glaube ich, schon was ich aus der Zeit gelernt habe, mehr zu hinterfragen, warum ist denn eine Person so, die jetzt halt anders ist als ich? Und was kann ich ihr denn Positives unterstellen, statt Negatives unterstellen? Und ich glaube, das ist in der Alltagsmission auch sehr wertvoll und halt auch dieses, ja, einfach mehr ein Verständnis zu haben, dass es unterschiedliche Kulturen gibt. Also ich meine, klar, in Korea war es ganz klar hier eine Deutsche in Korea und oder die redet dann mit jemandem aus Indien oder aus Amerika oder China oder Malaysia oder wo auch immer die alle herkamen. Da ist eine unterschiedliche Kultur da, du drückst dich bei manchen Sachen unterschiedlich aus, ein anderes Vorwissen ist da. Und genauso ist es hier ja auch, meine Nachbarin hat eine andere Kultur als ich, selbst wenn sie Deutsche ist, weil sie vielleicht in einem nicht-christlichen Kontext groß geworden ist oder in einem toxisch-christlichen Kontext oder so. Und dann kommt vielleicht noch dazu, die Familie tickt genauso oder jemand kommt aus dem und dem Gemeindekontext, hat Unterschiedliches erlebt. Und das hilft, glaube ich, da behutsamer ranzugehen. Und es kommt auch wieder zurück zum Interesse zeigen. Warum ist jemand so, wie er ist? Warum denkt er so, wie er denkt? Und wie kann ich da mit dem Evangelium dran anknüpfen?
Was würdest du jemandem sagen, der denkt, ja, ich würde gerne auch viel leidenschaftlicher evangelisieren, mehr so von der Art haben wie die Ruscha, so eine Leidenschaft. Aber ich weiß nicht, wie ich das entwickeln kann. Was hat dir am meisten da auch persönlich geholfen? Weil du hast auch gesagt, dass du eher so ein eher introvertierterer Typ bist, von der Art her, oder?
Ja, ich bin auch sehr extrovertiert.
Beides.
Also ich bin beides, ja. Mein Tipp ist, bete ein Gebet immer wieder. Wie du das genau formulierst, ist dir überlassen. Meine Formulierung ist, meine Antwort ist ja, was ist deine Frage?
Moment, was? Sie soll beten?
Ja, genau. Und zwar eine Art von Gebet, wie du es formulierst, ist dir überlassen. Ich bete in der Art, Herr Jesus, meine Antwort ist ja, was ist deine Frage?
Ach so.
Ich habe das aus einer Predigt, da wurde eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob die wahr ist oder nicht, aber da ein Pastor predigt, steht danach noch an der Tür und ein Mann kommt auf ihn zu, Pastor, danke für die Predigt, die war so gut, die hat mich so ermutigt. Meine Antwort ist ja, was ist Ihre Frage? Der Pastor ist noch total verwirrt, so, was willst du jetzt von mir? Keine Ahnung, ja, schönen Tag. Und die Woche drauf, Pastor predigt, der Typ kommt wieder, danke Pastor, das war so gut. Meine Antwort ist ja, was ist Ihre Frage? Und so geht es ein paar Wochen und irgendwann steht der Pastor da und sagt, hey, komm, jetzt lass mal reden, um was geht's dir da? Und dann erklärt der Mann, ja, hey, ich habe mein Leben total in den Sand gesetzt, war richtig am Ende, aber Jesus hat mich gerettet. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will mein Leben ihm kompromisslos hingeben. Meine Antwort ist ja, ich wollte, dass du das schon mal weißt, egal was deine Frage ist, also was ist deine Frage? Kannst du um 3 Uhr nachts jemanden abholen? Ja, klar. Kannst du das Klo im Gemeindehaus putzen? Ja, klar, mache ich. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gebet und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für Leidenschaft, dass ich sage, okay, meine Antwort ist ja, Jesus, was ist deine Frage? Willst du, keine Ahnung, 15% spenden? Ja, klar. Willst du die Person, obwohl du sie nicht gut kennst, zum Essen einladen? Ja, klar, mache ich gerne. Willst du mit der Person über mich reden? Ja, klar, mache ich gerne. Willst du 600 Kilometer weit ziehen, um den neuen Job anzufangen? Ja, klar, wenn du mich da haben willst, dann mache ich das gerne. Also im Prinzip zu sagen, Jesus, du hast einen Blankoscheck für mein Leben. Ich hinterfrag nicht, was du willst. Sag, ich will das, du willst, dass ich dir gehorche. Ich will, dass ich dir gehorche. Also zeig mir bitte einfach möglichst klar deinen Willen und dann gehorche ich ohne große Diskussion. Mhm. Und das ist für mich wirklich so mein persönlicher Schlüssel für Leidenschaft, weil ich dann nach Gottes Plan lebe. Mhm. Und Gottes Plan ist der beste Plan, den es gibt. Wir wissen aus der Bibel, und das ist für mich dann auch wieder so ein, wo sich der Kreis schließt mit der Apologetik, wir wissen aus der Bibel, Gott ist allwissend, er ist weise, er weiß, was für dich am besten ist. Er ist allmächtig, er kann tun, was für dich am besten ist und er ist absolut liebevoll, er will, was für dich am besten ist und er verspricht dir sogar zu tun, was für dich am besten ist. Römer 8, 28. Und ja, wenn er weiß, was am besten ist, tun kann, was am besten ist, tun will, was am besten ist und sogar verspricht, das zu tun, ja, dann kann ich mich ihm ja absolut und vollkommen unterordnen. Und da ist wieder mein Zirkelschluss, weil ich weiß, dass die Auferstehung wahr ist, kann ich genau das über Jesus glauben. Und ich erlebe das auch so, wenn ich Jesus mein Leben kompromisslos hinlege, dann lebe ich das beste Leben, das ich haben kann. Und das führt automatisch zur Leidenschaft, weil du sagst, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Wenn dein Herz von Jesus voll ist, von Liebe zu ihm, von Liebe zu seinem Wort, von Begeisterung über das, was er sagt, was er getan hat, wie er sich offenbart, dann kannst du gar nicht anders, als drüber zu reden. Und deswegen, ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel. Das ist das, was ich jemand ans Herz legen würde. Das erste Mal, dieses Gebet zu beten, ist richtig gruselig, weil es Implikationen hat. Ist kein Gebet, das man mal so larifari vor sich hin sagt.
Es ist ein Blankoscheck.
Genau, es ist ein Blankoscheck. Und das erste Mal, es ist richtig schwer, das zu beten. Aber es wird mit jedem Mal leichter, weil du in der Zwischenzeit ja immer wieder erlebst, wie treu Gott ist und wie er sich offenbart. Und deswegen, das würde ich sagen, das ist, so wie ich es in meinem Leben herausgefunden habe, für mich der einzige Weg zur Leidenschaft.
Es ist so wie das biblische Gebet oder Aussage, hier bin ich, Herr, sende mich.
Ja.
Also diese grundsätzliche Bereitschaft, ich bin hier, sag, was ich machen soll.
Ja.
Schön. Ja, vielen Dank. Jerusha, wir kommen zu unseren 3 letzten Fragen. Welches Buch kannst du empfehlen?
Also natürlich Tactics von Greg Kugel. Auch noch von Ben Stewart, Rest and War. Ben Stewart ist ein Pastor aus Amerika und der hat ein Buch drüber geschrieben, einerseits wie wir in Gott ruhen können und andererseits wie wir unsere Sünde bekämpfen können. Ich habe das Buch letztes Jahr von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen und es hat mich so krass geprägt. Während ich es gelesen habe, habe ich so gemerkt, dass so geistliche Kämpfe stattgefunden haben und dass Gott echt viel Sünde in meinem Leben zerbrochen hat und in vielen Bereichen wirklich Freiheit geschenkt hat. Dann würde ich sagen, grundsätzlich Biografien von verfolgten Christen in Nordkorea gerade und in China, zum Beispiel Kenneth Bay oder Bruder Yun, weil das so eine gute Perspektive schenkt, was ist wirklich wichtig. Wie komme ich dahin, Gott so einen Blankoscheck zu schreiben? Weil die Geschwister dort wissen, es gibt nicht die, die Möglichkeit von so einem Larifari-Glauben. Wenn ich Jesus bekenne, dann kann mich das mein Leben kosten. Das heißt, sie treffen da eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das hilft uns auch, sehr viel bewusster unseren Glauben zu leben und ganze Sache zu machen. Dazu passt auch von David Platt keine Kompromisse. David Platt, das kann man natürlich hinterfragen mit der Kontroverse in seiner Gemeinde und so. Aber das Buch hat mich auch sehr, sehr geprägt. Ich will es auch noch mal lesen. Es ist ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Aber das geht definitiv auch in die Richtung.
Gibt es auch einen Kurs zu?
Gibt es auch einen Kurs zu? Habe ich nicht gemacht. Aber genau, und dann noch ein Buch gibt es leider auch nur auf Englisch von Frank Turek und von seinem Sohn, Hollywood Heroes, How Your Favorite Movies Reveal God. Und das fand ich ganz spannend und es ist, glaube ich, gerade cool für Leute, die gerne Filme schauen, gerne so Marvel-Filme auch schauen oder deren Freunde sowas gerne schauen. In dem Buch geht es darum, wie weisen solche sehr, sehr erfolgreichen Geschichten von diesen ganzen Hollywood-Filmen uns eigentlich auf Gott hin, weil es letztlich immer wieder die große Geschichte ist, die erzählt wird, nämlich, dass wir verloren sind, dass wir einen Retter brauchen, dass wir einen übernatürlichen Retter brauchen, der sich vielleicht sogar in der Geschichte auch noch selber opfert, der mit Liebe und mit Wahrheit kämpft. Und deswegen, das Buch fand ich auch sehr, sehr gut. Würde ich auch sehr empfehlen.
Cool. Was ist so deine eigene größte Herausforderung bei dem Thema Gesprächsführung in der Alltagsmission?
Zuhören.
Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich diese Woche umsetzen können?
Gib Jesus einen Blankoscheck.
Oh, das ist ganz groß.
Aber es ist, glaube ich, der Schlüssel. Und es ist nur beim ersten Mal groß. Und dann bleibt die Bedeutung zwar groß, aber der Schritt wird kleiner.
Sehr schön. Jerusha, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast und uns auch offene Einblicke gegeben hast, auch in deine Erfahrungen, dein Leben. Ja, ich glaube, viele Hörer nehmen da heute richtig was mit. Von Columbo-Taktik bis über deine ganz eigenen praktischen Tipps, ja, wie man Freundschaften mit Nichtchristen pflegt und auch Leidenschaft. Das habe ich wirklich rausgespürt, deine Leidenschaft für Menschen und sich ganz in den Dienst eines guten Herrn zu stellen und auch zu erleben. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man einen Blankoscheck unterschreibt und sagt, Herr, hier bin ich. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du uns da mit reingenommen hast. Falls du noch tiefer einsteigen willst, in unserem aktuellen Magazin zur Alltagsmission haben wir schon eben angesprochen, da wo die Worte fehlen, da haben wir die wichtigsten Prinzipien aus dem Buch nochmal zusammengefasst. Den Link findest du in den Shownotes. Bestell dir das Magazin gerne kostenfrei. Und wenn du unseren Newsletter noch nicht bekommst, abonnieren unbedingt. Und ich sage einfach an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.